Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Rassismus stiller Gesellschaftskiller vom Zentrum für zeitgenössische Initiativen. Es freut mich sehr, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind in dieser netten, familiären Umgebung hier im Kepler-Salon. Ich habe die Ehre, Sie heute durch diese Veranstaltung zu begleiten. Und mein Name ist Nermin Ismail. Ich habe Politikwissenschaft und Pädagogik in Wien studiert, bin freie Journalistin in Wien, schreibe im Standard, habe auch beim ORF, bin ich auch frei und tätig und bin momentan in Salzburg bei Servus TV. Ich komme schon zum heutigen Thema und fange gleich einfach an. Dankeschön. Gut, eine Situation, wie sie schon viele von uns zuvor beobachtet haben. Eine U-Bahn-Plattform in Wien, einige Personen warten auf den nächsten Zug. Aus irgendeinem Grund kommt es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Es fallen rassistische Äußerungen. Die Stimmung ist aggressiv aufgeladen. Und die Situation eskaliert. Der Mann stößt die Frau auf die U-Bahn-Gleise und flüchtet. Fahrgäste drücken den Notknopf, das Schlimmste kann verhindert werden. Die Frau ist verletzt, kann aber rechtzeitig die Gleise verlassen, bevor der Zug eintrifft. Der Täter wird gestellt, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Zunächst wegen versuchten Mordes, dann aber ist die Anklage nur wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung. Das Urteil fällt, aber sehr mild. Für eine Tat, die einem Menschen um Haaresbreite das Leben hätte kosten können. Rassistische Motivation wird von der Staatsanwaltschaft im Verfahren gar nicht erst angeführt. Das ist eine Tatsache, die Geschichte habe ich nicht aus einem Roman, habe ich auch nicht erfunden. 2013, beziehungsweise eigentlich schon seit einigen Jahren, dokumentiert das Verein ZARA, Zivilcourage und Antirassismusarbeit, insgesamt, also es dokumentiert jedes Jahr einige Fälle, natürlich nicht alle, nur die, die gemeldet werden. Und 2013 waren es 731 Fälle. Und 88 dieser Fälle befinden sich eben im Rassismusreport von 2013. Darunter die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, aber auch ein schwarzer Mann, der grundlos von der Polizei angehalten wird und sich ausweisen muss. Ein Jude, der auf offener Straße wüst beschimpft wird. Eine muslimische Frau, der erklärt wird, sie sei für eine Praktikumsstelle nicht geeignet, aufgrund eines Kopftuches. Aber auch ein Brasilianer, dem ein Bankmitarbeiter verweigert, ein Konto einzurichten, das sein Deutsch nicht ausreichend ist. Das sind alles viele Fälle, die wirklich einfach, die geschehen in unserer Gesellschaft. Und es gibt auch zahlreiche Studien und Untersuchungen, die kein gutes Zeugnis für Österreich in diesem Bereich ablegen. Das Resultat ist, staatliche Institutionen gehen mit Rassismus vernachlässigend um. Rassismus wird schlicht unter den Teppich gekehrt. Claudia Schäfer, die Geschäftsführerin vom ZARA, von eben Zivilcourage und Antirassismusarbeit von dem Verein, schreibt in dem Bericht, dass betroffene Menschen, die latent und in vielen Lebenssituationen aufgrund ihrer vermuteten Herkunft oder Religionszugehörigkeit, ihrer Hautfarbe oder Sprache diskriminiert werden, darunter leiden, sich in der Gesellschaft unwohl fühlen, sich zurückziehen und durch die schlechtere Stellung in ihrer Lebensgestaltung beeinträchtigt werden, scheint schlichtweg ein akzeptierter Kollateralschaden zu sein. Das heißt, es scheint akzeptiert zu sein in unserer Gesellschaft, dass es Menschen gibt, die täglich einfach in ihrem Alltag diskriminiert werden. Das heißt, Rassismus ist kein Randphänomen, sondern wirklich beschreibt unseren Alltag in Österreich, weil Rassismus einfach auf den Straßen, in der Straßenbahn, im Bus, in der Schule einfach überall allgegenwärtig ist. Es betrifft eben auf der einen Seite die Menschen, die direkt davon betroffen sind und auf der anderen Seite aber auch uns, also jeden von uns. Weil einfach verantwortungsbewusste Gesellschaftsmitglieder sich auch die Fragen stellen müssen, wie sie damit umgehen und nicht wegschauen dürfen. Die Gesellschaft sollte auch den Rassismus nicht reproduzieren. Das heißt, wenn man weiß, dass es rassistisch ist, das N-Wort zu sagen, dann soll man es doch einfach lassen. Das heißt aber auch, dass wenn man weiß, dass es nicht gut ankommt, gleich beim ersten Kennenlernen, gleich auszufragen, wie irgendwie der gesamte Familienstammbaum aussieht, damit man herausfindet, woher die Person jetzt genau herkommt, dass man das auch irgendwie darauf verzichten kann. Ich glaube eben, dass es wichtig ist, dass man sozusagen die eigenen Praktiken bewusst hinterfragt und sozusagen mit sich selbst anfängt. Es ist aber auch wichtig, dass man irgendwie die Selbstbestimmung sozusagen stärkt. Es gibt viele Menschen, die diskriminiert werden und denen gesagt wird, ist doch nicht so schlimm, nimm es einfach hin, nimm es nicht persönlich, du bist viel zu sensibel, stell dich nicht so an. Also das sind alles Sachen, die auch gesagt werden und wo es auch wichtig ist, dass man Personen, die diskriminiert werden, sozusagen, dass man ihnen zuspricht und ihnen zuhört. Das heißt, Rassismus fängt nicht erst dort an, wenn Menschen verprügelt und Asylheime angezündet werden, sondern sogar schon in den Köpfen. Ja, deswegen stellt sich eben für viele die Fragen, wie wir damit umgehen, und deswegen sind wir heute zusammengekommen, um darüber zu sprechen, wie wir sozusagen unsere Gesellschaft vor diesem Gesellschaftskiller schützen und wie wir eben auch gegen solche Ungerechtigkeiten vorgehen. In diesem Sinne möchte ich Sie herzlich begrüßen und freue mich auch und muss mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie da sind, dass Sie sich Zeit genommen haben an so einem schönen Samstagabend, um eben darüber zu diskutieren und eben diesen Ungerechtigkeiten ins Auge zu blicken. Und damit heißt es aber auch, dass die Menschen, die hier wirklich aktiv gegen Rassismus arbeiten, dass sie auch nicht alleine gelassen sind und dass sie motiviert werden, weiterzumachen, weil sie wissen, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Ja, gut, das waren die einleitenden Wörter. Ich würde jetzt eben gerne unsere Ehrengäste begrüßen. Und das ist Herr Professor Josef Weidenholzer, Abgeordneter zum EU-Parlament, gleich hier zu meiner Linken. Das ist auch Professor Hugo Schanowski, der ehemalige Bürgermeister der Stadt Linz und Ehrenpräsident, der leider nicht gekommen ist, aber trotzdem. Weiters hier Herr Musa Al-Hassan Diaf, Repräsentant der Foundation for Ethnic Understanding und auch des Netzwerks europäischer unabhängiger Studentinnen und Akademikerinnen. Herr Baruch Wolski, antirassistischer Aktivist und ehemaliger Geschäftsführer des Vereins Kanafani. Simon Inou ist auch antirassistischer Aktivist, Journalist und Geschäftsführer von eMedia. Belmir Sech ist Integrationsbeauftragter der Stadt Linz. Und Herr Christian Schörkhuber, Geschäftsführer der Volkshilfe Oberösterreich. Mustafa Selim Pajic vom Enser Gemeinderat. So, nicht weiß. Der noch kommt, sehr gut. Herr Svetozar Budaric, der auch nicht da ist. Susanne Zehetner, genau, sie ist da, sehr schön. Von der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, herzlich willkommen. Natürlich möchte ich auch meinen Dank aussprechen für die Kooperationspartner Volkshilfe, Kepler Salon, Dorf TV, eMedia, Cosmo, Österreichische Schüler- und Studentenunion, Nur Linz, Gesellschaft der bosnischen Schriftsteller in Oberösterreich und Pakt für Vielfalt. Genau. Ein letzter Dank noch, und zwar die Projektunterstützer Land Oberösterreich, Stadt Linz und das Österreichische Gewerkschaftsbund. Gut, das war's. Herzlich willkommen. Wir fangen jetzt gleich an mit den Begrüßungsreden. Davon wird es 4 Stück geben und dann ist die Diskussion eröffnet, wo Sie natürlich alle mitdiskutieren können. Wir fangen mit der Begrüßungsrede von Herrn Asmir Kosic. Das ist der Präsidiumsmitglied von ZZI. Bitte schön.
Zur heutigen Veranstaltung Rassismus, stiller Gesellschaftskiller, herzlich willkommen heißen. Rassismus mit seinen etymologischen Wurzeln im Europa des 17. Jahrhunderts, in einer Zeit des Umbruchs, in einer Zeit, in der das Verlangen stieg, die Natur zu verstehen, zu erfassen und zu vermessen. In einer Zeit, in der einige Wissenschaftler, darunter insbesondere Naturwissenschaftler, Philosophen und Mediziner, ihr Wissen überschätzen und die Kategorisierung und Hierarchisierung von Pflanzen und Tierarten mit pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen auf Menschen übertrugen und sie natürlich wertend hierarchisierten. Den Höhepunkt seiner endgültigen und menschenverachtenden Ideologisierung erfuhr der Rassismus schließlich im Nationalsozialismus. Doch bei Weitem ist Rassismus kein Kapitel der Geschichte. Er folgt der Menschheit wie eine anthropologische Konstante, auch in das 21. Jahrhundert. Weicht je nach soziopolitischem Handlungsspielraum rassistischer Akteure in seiner Intensität und Extensität ab. Man denke nur an Sarrazin. Euphemistisch formuliert könnte man meinen, in seinem Fall versuchte er die Mannigfaltigkeit der Kultur und nicht Natur zu verstehen, sie zu erfassen. Doch mündete dieser Versuch wiederum in einer Kategorisierung und Hierarchisierung von Kulturen. Diese Kategorisierung bzw. Hierarchisierung übertrug er wiederum auf Menschen. Durch die Trennung bzw. Einteilung von Menschen in höherwertige und minderwertige versuchte er sein rassistisches Weltbild und wiederum mit pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen zu begründen. Sie sehen die Parallelen. Ob sich Rassismus nun in Gestalt des Antisemitismus, der Fremdenfeindlichkeit oder der Ausländerfeindlichkeit, der Islamophobie, wobei die Islamophobie einer terminologischen Relativierung gleicht und die Ideologisierung des Islams als Feindbild eher dem Terminus Anti-Islamismus zugeordnet werden sollte. Oder in Gestalt der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer dunkleren Hautfarbe äußert. So können diese Ausprägungen des Rassismus dennoch auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Reduzierung der vielschichtigen Identität eines Menschen auf einen, nur einen und absoluten Fixpunkt. Wie Religion, Hautfarbe, Herkunft oder ein tabuisiertes Vorurteil. Zugleich wird dieser Fixpunkt essentialisiert. Bezogen auf Österreich ist die Situation hinsichtlich Rassismus, wie zahlreiche Studien belegen, besorgniserregend. Auf diesen Aspekt und Aspekte, die ich zuvor nur ansatzweise erwähnt habe, werden die Vortragenden des heutigen Abends noch detailliert eingehen. Nichtsdestotrotz möchte ich noch einige Gedanken zum Thema Integration und Migrationshintergrund kundtun. Beide Begriffe werden inzwischen leider in jeder noch so unsachlichen Diskussion inflationär gebraucht. Grundsätzlich wird ja suggeriert, dass die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Aber von welcher Integration ist die Rede? Vom Erwerb der deutschen Sprache, um die Herausforderungen der täglichen Einkäufe meistern zu können? Von der Fähigkeit mit seinen Deutschkenntnissen, ich meine das sicher nicht wertend, einfache Berufe auszuüben? Dass der Erwerb der deutschen Sprache essentiell ist, streite ich gar nicht ab. Dennoch bin ich der Auffassung, dass in diesem Zusammenhang Integration als Substantiv auf die sogenannte Gastarbeitergeneration abstellt. Obwohl über eine Integration dieser erst dann debattiert wurde, als man in Anlegung an Max Frisch Zitat realisierte, dass das doch nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch Menschen waren. Wir als Nachkommen dieser Generation brauchen auch eine Integration, aber eine, die über den bloßen Spracherwerb hinausgeht. Wir brauchen ein Adjektiv vor dem Substantiv Integration. Wir brauchen eine politische bzw. eine sozioökonomische Integration. Dabei sollen wir nicht wiederum als passive Objekte verstanden werden, denen man helfen muss, die man stets bevormunden muss, die zu gestalten und nicht die Gestalter sind. Es geht vielmehr darum, den Fixpunkt unserer Identität, den uns die Mehrheitsgesellschaft zuordnet und der essentialisiert wird, der Migrationshintergrund. Wäre diese Kategorisierung rein statistischen Charakters, wäre dies nicht problematisch. Diese Kategorisierung hat jedoch insbesondere sozioökonomische Implikationen. Und vor allem, wenn es darum geht, dass Migrantinnen und Migranten, die einen Universitätsabschluss vorweisen können und damit noch zu tragenden Akteurinnen und Akteuren der Gesellschaft werden können oder eher realitätsnäher formiert könnten. So zeigt eine vom Institut für Soziologie der Uni Wien durchgeführte Studie unter dem Titel Berufsverläufe von Akademikerinnen und Akademikern mit Migrationshintergrund, dass jene Teilgruppe der Absolventinnen und Absolventen nahezu die doppelte Anzahl an Bewerbungen schreiben muss, um überhaupt ein Vorstellungsgespräch zu ergattern. Zudem verdienen sie im ersten Job nach dem Studium weniger, haben selten einen unbefristeten Arbeitsvertrag und sind seltener im öffentlichen Dienst vorzufinden als Absolventinnen und Absolventen ohne Migrationshintergrund. Ein ähnliches Bild zeigen die Ergebnisse der Forscherinnen und Forscher der Universität in Konstanz. Es wurden etwa 1000 Bewerbungen auf Praktikumsstellen für Wirtschaftsstudentinnen und Studenten abgeschickt. Zwei fiktiv angefertigte Bewerbungen mit nahezu identischen Fachkompetenzen. Der einzige Unterschied, einem Bewerber wurde per Zufallsgenerator ein deutscher Name, dem anderen ein türkischer zugewiesen. Ergebnis, 14% weniger Antworten für den Bewerber mit einem türkisch klingenden Namen. Handelt es sich hierbei um latenten Rassismus seitens der Personalverantwortlichen? Und dritter Migrationshintergrund bei der Frage der sozioökonomischen Teilhabe somit doch in den Vordergrund? Die sozioökonomische Integration in diesem Fall wäre die Einräumung gleicher, herkunftsunabhängiger Partizipationsmöglichkeiten. Doch vorher müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Ein Wandel muss einsetzen. Nicht im politischen und ökonomischen Sinne, sondern ein kognitiver Wandel. Dieser dank zur Homogenität, der vor allem eine Folge des europäischen, nach ethnischen Grenzen definierten Nationalstaates ist, muss in einer ökonomisch, politisch und kulturell derart interdependenten Welt langsam aber sicher überwunden werden. Erst dann wird sich die Akzeptanz durchsetzen, dass österreichische Bürgerinnen und Bürger multiple Identitäten aufweisen können. Erst dann wird jemand, der beispielsweise Muslim oder eben dunkler Hautfarbe ist, sagen können, ich bin Österreicher. Erst dann wird er nicht gleich mit der auch völlig situationsrelevanten Frage konfrontiert, sei sie noch so freundlich formuliert, ausgegrenzt als anders definiert, nämlich, woher kommen Sie denn ursprünglich? Ich hoffe, dass meine Enkelkinder ohne Bedenken und mit Stolz und ohne den Fragesteller zu verwirren, darauf antworten können, aus Österreich. Es ist eben auch diese Form der diskriminierenden und ausgrenzenden Mentalität, die das ZZT ansprechen und diskutieren will, sowie Lösungsvorschläge unterbreiten möchte. Insofern verfolgt die heutige Diskussionsveranstaltung das Ziel, dass wir nicht zu einem bloßen passiven Analyseobjekt von Studien degradiert werden. Jene sind, über die man redet. Wir versuchen, dass man mit uns redet, dass man uns als gesellschaftspolitisch aktiv handelnde Akteure, die auf Missstände, ob Fremdfeindlichkeit, Islamophobie, Antisemitismus oder auch sozioökonomische Diskriminierung hinweisen. Denn diese Missstände erschweren unsere gesellschaftliche, politische und ökonomische Partizipation. Und einer, der sowohl über uns als auch mit uns redet und uns stets unterstützt, ist der nächste Redner. Er setzt sich aber vor allem für ein besseres, für ein humaneres und für ein soziales Europa ein. Unser Europaabgeordneter Professor Josef Weidnholzer.
Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken für diese Veranstaltung, für diese.
Das ist so, ne? Sie sehen jetzt hier, wie das ZZT ziemlich seit vielen Jahren sehr, sehr gut verbunden bin, weil ich wirklich glaube, dass hier also genau dieses Programm, das du vorgestellt hast, eigentlich auch in unsere Diskussionen mit einbringt. Und für mich war das auch sehr wichtig, im Vorjahr das ZZT für den Europäischen Bürgerpreis vorzuschlagen. Das Europäische Parlament verleiht jedes Jahr den Europäischen Bürgerpreis an verschiedene Institutionen. Das ZZT war einer der Preisträgerinnen letztes Jahr. Das freut mich sehr, dass diese Anerkennung gefunden wurde. Für mich ist das sehr wichtig, weil ich Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheit und Justiz und Inneres bin. Und für uns der Grundrechtsschutz eine ganz wesentliche Aufgabe ist. Und die Thematik, die wir heute diskutieren, ist eine Thematik, die einerseits im europäischen Rahmen eine hohe Bedeutung hat. Die Europäische Menschenrechtskonvention, es gibt seit dem Lissabon-Vertrag die europäischen Grundrechtecharta, die explizit den Rassismus verurteilt, die explizit davon ausgeht, dass Menschen auf der Basis verschiedenster Diskriminierung bestehen, die nicht diskriminiert werden dürften, die es ja auch davon ausgeht, dass die Politik der Europäischen Union sich an diesen Postulaten orientieren soll. Und wir haben in unserem Ausschuss auch jedes Jahr einen Bericht über den Stand der Grundrechte in den europäischen Mitgliedstaaten und wir diskutieren also auch genau diese Entwicklungen, die Verletzungen der Grundrechtecharta und rassistische Gewalttaten sind eines der immer wieder diskutierten Vorfälle in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Also, es ist nicht nur eine österreichische Thematik, sondern es geht weit darüber hinaus. Es wird auch jährlich beobachtet und jährlich thematisiert und ist also für die Arbeit unseres Ausschusses von ganz wichtiger Bedeutung. Darum ist es mir ganz wesentlich, dass wir diese Veranstaltung heute haben und dass wir uns heute das auch etwas genauer ansehen. Es ist insofern aber eigentlich nicht die Verfassung Realität geworden, sondern es gibt also wirklich diese ganzen Verletzungen. Es ist vor allem festzustellen, dass das immer häufiger wird, dass es vor allem in Ländern wie Ungarn eigentlich zur Normalität gehört, dass es rassistische Vorurteile Bestandteil eigentlich des politischen Geschehens geworden sind. Und ich glaube, dass wir wirklich in einer Situation sind, wo also die Ansprüche, die eigentlich vorgegeben sind, immer weniger eingehalten werden und dass sich Europa so weg von den sich selbst gesetzten Ansprüchen entwickelt hin in eine Realität, die Schlimmes ahnen lässt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade jetzt versuchen, dem entgegenzustellen. Insofern freue ich mich sehr auf die Diskussion und möchte einfach die Bedeutung unseres Bemühens darstellen, dass das wichtig, wesentlich ist, historisch wichtig wahrscheinlich, bei wem das Diskussion hat, aber eigentlich ein zentrales Anliegen des europäischen Gedankens wäre, Rassismus zu beseitigen. Wir, wie gesagt, leben eigentlich genau in der Gegend der Hinsicht. In dem Sinne mal von mir aus meine Begrüßungsworte und ich bin schon sehr neugierig auf die Diskussion und die Ausführungen jetzt nach mir, nach Frieden.
Genau. Ich bitte nun Herrn Musa Al-Hassan Diab in seine Begrüßungsworte.
Ja, meine Begrüßungsworte, grüß Gott, danke für die Einladung, Damian, alter Freund. Wenn es möglich ist, würde ich es ohne Mikrofon machen, wenn man mich hört.
Hören alle?
Danke nochmal an das ZDI, die zeitgenössische Initiativen, für die Einladung, die eben schon seit Jahren.
Das ist wegen des Der
Grund dafür, dass ich hier hinten sitze, ist, dass ich hier ein Kabel habe, das angesteckt ist an meinem Rechner. Wenn ich nach vorne gehe, würde alles umkippen. Ich bin hier schon an der Grenze. Ich bin eh uninteressant. Schauen Sie bitte auf die Präsentation. Also danke nochmal an das Zentrum der zeitgenössischen Initiativen, die immer wieder interessante Veranstaltungen machen und die sich auch um das Zusammenleben der Menschen kümmern und eben auch angeregt haben, eine Diskussion zum Thema Rassismus und alles, was damit zusammenhängt, eben zu organisieren in meiner alten Heimatstadt Linz, wie ich jetzt als Linz sagen darf. Ich fange gleich damit an, dass ich ganz allgemein über Rassismus spreche, indem ich eine Definition von Rassismus bringe. Von Berger, da heißt es, Rassismus umfasst Ideologien und Praxisformen auf der Basis der Konstruktion von Menschengruppen als Abstammungs- oder Herkunftsgemeinschaften, denen kollektive Merkmale zugeschrieben werden, die implizit oder explizit bewertet und als nicht oder nur schwer veränderbar interpretiert werden. Das werden wir uns dann jetzt auch im Laufe der Präsentation kurz anschauen und in der Diskussion dann eben auch vertiefen. Wichtig ist hier eben, was hier auf Gelb herausgestrichen ist, die Konstruktion von Menschengruppen. Also dass man eigentlich Menschengruppen als etwas Homogenes darstellt, beschreibt und dann am Ende, wie wir sehen werden, auch bewertet, ihnen verschiedene Eigenschaften zuschreibt, die dann eben auch zu ihrem Nachteil dementsprechend beschrieben werden. Und man sagt dann auch, diese Eigenschaften können nicht verändert werden. Daraus werden dann eben auch bestimmte Praxen abgeleitet. Die Frage ist, woher kommt eigentlich der Begriff Rasse? Es ist nicht ganz klar, wir haben es in der Ankündigung zuerst schon gehört, etymologisch betrachtet, könnte das Wort Rasse aus der slawischen Sprache kommen, was Schlag oder Gepräge bedeutet, oder aus dem Lateinischen, das Naturwesen, eventuell auch aus dem Arabischen für Topf, Ursprung, oder aus dem alten Germanischen für Linie. Wichtig ist, wie dieser Begriff letztendlich dann auch verwendet worden ist. Und wir haben eine Verwendung zum Beispiel im 16. Jahrhundert, wo Rasse für den Adelsstand benutzt worden ist. Das heißt, hier zum Beispiel, eure Rasse stirbt nicht aus. Gemeint ist damit, sind die Blaublütigen. Also die Menschen von adliger Herkunft, die auch schauen, dass ihr blaues Blut nur untereinander weitergeben, indem die verschiedenen europäischen Adelshäuser, wie bekannt ist, auch immer untereinander geheiratet haben und auch unabhängig von den Völkern, die sie reagiert haben, ihre Herrschaft legitimiert haben, so wie zum Beispiel das englische Königshaus eigentlich ein deutsches wäre und so weiter. Das heißt, hier bezog man sich eben auf einen bestimmten, auf eine bestimmte Herkunft von bestimmter Menschen, die sich das Recht, das gottgegebene Recht, genommen haben, über andere Menschen zu herrschen, die sich mit den normalen Menschen sozusagen nicht vermehren wollten, ja, wenn man so will. Und wir haben dann in nächster Folge im 15. Jahrhundert eben auch tatsächlich angewendete Rassegesetze, und zwar konkret in Spanien. Und die bezogen sich ganz konkret auf die Auseinandersetzung mit den Muslimen in Spanien, die immer weiter zurückgedrängt wurden und schließlich dann eben auch in Nordafrika, nach Nordafrika mussten. Und es gab aber unter den Menschen, die Spanien nicht verlassen wollten, eben auch welche, die das Christentum angenommen haben. So unter den spanischen Juden und unter den muslimischen Juden, bekannt als Maronos oder Moriscos eben auch, und die wurden irgendwie verdächtigt, dass sie doch nicht ganz ehrlich seien, was ihre Konversion zum Christentum betrifft. Man hat ihnen das nicht abgenommen, wurden eben auch von der Inquisition verfolgt. Einige von denen sind deswegen dann auch bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts nach Spanien geflüchtet. Auf jeden Fall hat man eben versucht, diese ehemaligen jüdischen, muslimischen, jetzt zu Christen gewordenen Menschen eben als Gruppe auch zu definieren und einzugrenzen. Und man wollte tatsächlich verhindern, dass sie sich mit den alten Christen sozusagen miteinander verewigen und Nachkommen bekommen. Eine weitere historische Gegebenheit, die zur Entwicklung von Rassismus geführt hat, ist der Antijudaismus, der anfänglich eigentlich eine religiöse Rechtfertigung benutzt hat. Also man hat gesagt, die Juden sind religiös gesehen problematisch, weil sie eben auch den Heiland getötet haben. Und die Lösung wäre eben gewesen, dass man die jüdischen Menschen, die in den verschiedenen europäischen Ländern und den verschiedenen europäischen Völkern gewohnt haben, dass man sie eigentlich zum Christentum konvertiert, was man ihnen dann wiederum im Nachhinein vorgeworfen hat in Spanien, dass also diese Konversion ja auch nicht ehrlich gemeint sei. Und es kam letztendlich auch dazu, dass die Juden eben, wie gesagt, anfänglich aus religiösen Gründen dämonisiert worden sind. Man fing an, ihnen Dinge zuzuschreiben, Taten zuzuschreiben, die eigentlich bis heute anhalten, als Ideen, als Klischees, nämlich, dass sie die Kreuzigung quasi noch einmal als Teil eines jüdischen Rituals vornehmen würden, indem sie christliche Kinder töten würden, um ihr Blut für jüdische Riten eben zu benutzen. Das heißt, Juden benötigen Christenblut für rituelle Zeremonien. Es wurde ihnen vorgeworfen, sie hätten aus den Kirchen Hostien gestohlen und diese quasi misshandelt, so wie der Leib Christi misshandelt worden ist, womit sie sozusagen das Verbrechen an Jesus begangen wiederholen können. Und einige dieser Vorstellungen findet man dann eben auch an verschiedenen Kirchen. Das gleiche würde jetzt auch mit spanischen Kirchen gelten, wo es um die Darstellung von Mauren, muslimischen Mauren geht. Und wir haben jetzt diese Darstellung, die glaube ich den meisten bekannt ist, nämlich das Andern von Rinn in Tirol. Bis 1994 war diese Darstellung da, die zeigt, wie einige Rabbiner die Messer wetzen und eben das Andern sozusagen schächten, um das Blut zu benutzen für eine religiöse Zeremonie. Und diese Ideen, diese Vorurteile, diese antisemitischen, antijüdischen Klischees, die leben bis heute fort und man findet sie interessanterweise zum Beispiel in TV-Sendern wie Al-Manar von der Hezbollah oder im syrischen Staats-TV, wo zum Beispiel auch die Protokolle der Weisen von Zion verfilmt worden sind und Man sieht hier einen Ausschnitt aus dem Fernsehsender Al-Manar vom Hezbollah. Und man sieht unten, also einen Schauspieler, der natürlich einen Juden spielt, und unten steht, Listen, we need the blood of a Christian child. Also man sieht richtig, diese anti-jüdischen, antisemitischen Klischees über Jahrhunderte hinweg leben teilweise in Ideologien, in politischen Fundamentalismen von verschiedenen extremistischen Gruppen bis heute auch weiter. Und dieser Antisemitismus hat sich eben dahingehend so entwickelt, dass es jetzt eigentlich nicht mehr entscheidend war, ob ein jüdischer Mensch seine jüdische Religion verlassen hat, weil man eben, und dann bleibt man eigentlich konsequent mit diesen auf Blutgesetzen, die in Spanien damals gemacht worden sind, dass man eben sagt, also diese jüdischen Menschen, egal welche Religion sie ausüben, ihre Wesensart als solche ist schlecht, ist nicht veränderbar. Sie ist qua Blut, mit ihrem Blut vererbt worden. Es spielt keine Rolle, welche Religion sie annehmen. Also es hilft nicht, sie sozusagen zum Christentum zu konvertieren, sondern sie müssen eigentlich aus der Gesellschaft entfernt werden. Und diese Ideen, die dann im Zuge der Aufklärung eben aufkamen, wo man versuchte, die Natur eben wissenschaftlich zu beschreiben, also ähnlich dem, was eben auch in der Vorrede gesagt wurde, findet man dann bei verschiedenen Denkern aus verschiedenen europäischen Ländern, François Bernier zum Beispiel, der den Begriff der Rasse ausgeführt hat, Leibniz, der sagte, die verschiedenen Wesenseigenschaften der verschiedenen Menschenrassen hingen ab von den klimatischen Einflüssen. Oder Carl Linné, der sagt, es gibt essentielle Charaktereigenschaften, die den verschiedenen Menschenrassen zu eigen sind und die eben nicht zu verändern sind. Und Buffon sprach von unterschiedlichen Varietäten des Menschen, und der Idealtypus unter diesen verschiedenen Varietäten des Menschen ist der weiße Mensch, ganz komplett. Ja. Und dieses Verständnis, das im europäischen Kulturraum gewachsen ist, über die verschiedenen Menschenrassen, die man natürlich anhand von phänotypischen Merkmalen als solche definiert hat, war etwas, was eigentlich ganz generell weit verbreitet war. Es waren nicht irgendwelche Extremisten, weltanschauliche Extremisten, ideologische Extremisten oder sonst was, sondern es war eigentlich die allgemeine Haltung gegenüber Menschen unterschiedlicher Herkunft. Und man sieht das, wenn man hier zwei Zitate heranzieht von bekannten europäischen Philosophen. Einer ist Immanuel Kant, der zum Beispiel sagt, in den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Zone. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Inder haben schon ein geringeres Talent, die Schwarzen sind tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Und auch Voltaire, der gerne gerade in Auseinandersetzungen mit religiösen Communities in letzter Zeit gerne zitiert wird, sagte konkret über jüdische Menschen, ich spreche mit Bedauern von den Juden. Diese Nation ist in vielerlei Beziehung die verachtenswerteste, die jemals die Erde beschmutzt hat. Sie werden in ihnen nur ein unwissendes und barbarisches Volk treffen, das schon seit langer Zeit die schmutzigste Habsucht mit den verabscheuungswürdigsten Aberglauben und den unüberwindlichsten Hass gegenüber allen Völkern verbindet, die sie dulden und an denen sie sich bereichern, man soll sie jedoch nicht verbrennen. Also hier ist schon dieses Motiv von den Juden als orientalische Eindringlinge, die sozusagen sich wie Ungeziefer sozusagen zehren an dem, was die produktiven Völker produzieren. Und das, wie gesagt, ist eine Haltung, die ganz allgemein verbreitet war. Es war nicht irgendwie ein Extremismus, ein politischer, einer besonderen Art, sondern es war die allgemeine Haltung oder das allgemeine Verständnis zur damaligen Zeit. Natürlich, viele dieser Menschen, die hier zitiert worden sind, sind selber niemals gereist oder haben die Möglichkeit gehabt, diese Menschen eigentlich selber zu treffen. Und diese Ideen haben sich dann weiterentwickelt. Zum Beispiel in der Indogermanen-Theorie, die natürlich auch von den Sprachwissenschaften her natürlich wichtig und interessant ist. Und da hat man dann eben gesagt, dass diese rassischen Unterschiede auch innerhalb der europäischen Völker zu finden sind. Zum Beispiel bei den Germanen. Die Germanen treten immer als Eroberer auf. Die germanischen Fürstenhäuser haben zum Beispiel die keltischen Fürstenhäuser besiegt. die Kelten werden dann sozusagen den Germanen als rassisch unterlegen dargestellt. Wir haben das später dann auch mit den Engländern, die über die Iren, die eben von ihrer Herkunft her keltisch sind, eben auch ähnliche Sachen fabulieren und deswegen auch damit begründen, warum sie diese beherrschen dürfen. Die Kelten selber werden wiederum als den Slawen überlegen dargestellt. Es wird dann immer öfter der Begriff Arier benutzt, der eigentlich aus dem tatsächlichen indisch-persischen Raum kommt und eigentlich die Adelsschicht in dieser Gegend benennt, also die Ebenen sozusagen, und Arier wird dann schon langsam zu einem Synonym für Germanen, das immer wieder in verschiedenen Publikationen bei verschiedenen Wissenschaftlern vorkommt, um die weißen Menschen in Europa zu beschreiben. Und die Arier werden dann letztendlich als die überlegene Rasse gegenüber den anderen Menschenrassen beschrieben. Wichtig auch im 19. Jahrhundert ist de Gobineau, der das Buch Die Ungleichheit der Menschenrassen schreibt und wo man dann eben auch von ihm erfährt, dass die Arier als solche eigentlich abstammen von einer Urrasse, so wie die anderen Menschenrassen von Urrassen abstammen, und durch die Eroberung der rassisch Überlegenen haben sie sich immer mit den rassisch Unterlegenen vermischt. Und durch diese Vermischung ist die Kraft der überlegenen Rasse verschwunden. Und diese Vermischung führt letztendlich dazu, dass es zu einem Niedergang der Zivilisation führt. Konkret sagt er, die weiße Rasse an und für sich betrachtet ist hinfort vom Angesicht der Erde verschwunden. Der bereits so oft geteilte und immer wieder geteilte Bestand an arischem Blute, der in unseren Ländern noch vorhanden ist und allein das Gebäude unserer Gesellschaft noch schützt, steuert mit jedem Tage mehr dem Endziele seiner Aufsaugung zu. Also die Vermischung der Rassen als eine Gefahr für die Arier. Dem liegen jetzt eigentlich bestimmte Prinzipien zugrunde, nämlich, wie wir schon am Anfang bei der Definition von Rassismus, bei der ersten Definition von Rassismus gesehen haben, es werden immer Menschengruppen konstruiert anhand von bestimmten Merkmalen. Wenn es nur die Religion ist oder wie gesagt das phänotypische Dinge wie eben Hautfarbe, Länge der Nase, Körpergröße und ähnliches. Und diese Merkmale und die damit verbundenen Lebenseigenschaften, Charaktereigenschaften, die als unveränderlich beschrieben werden, werden dann eben bewertet. Und zwar zum Nachteil derer, die bewertet sind und zum Vorteil derer, die anderen bewerten. Und damit werden dann am Ende hierarchische Ordnungsprinzipien abgeleitet, also wer darf über die anderen herrschen, natürlich die Überlegenen über die Unterlegenen. Damit wurde zum Beispiel auch die Kolonialpolitik gerechtfertigt. Und insofern ist die Frage, wenn es um Rassismus geht, also ein Kennzeichen des Rassismus ist, neben der Konstruktion von Menschengruppen und ihrer Bewertung, ist, dass es auch immer um Fragen der Macht geht. Es ist immer verbunden mit Strategien der Macht. Und diese Legitimierung von Machtausübung gegenüber den Unterlegenen finden Sie hier in diesem Zitat, das ist nicht ein Rechtschreibfehler, das ist ein Originalzitat, deswegen steht das so da. Da heißt es zum Beispiel, unumschränkte Gewalt ist oft notwendig und auch heilsam, wenn bessere Menschen sie gegen unedlere zum Glück der Letzteren ausüben. Denn leider gibt es nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Völker, die zum Guten nicht bewegt werden können, sondern gezwungen sein wollen. Ja? Also die Edleren zum Vorteil der Unedleren müssen sie sozusagen zu ihrem Vorteil zwingen. So konnte man quasi durch diese Ordnungsprinzipien der überlegene, der unterlegene Mensch diese Gewalt und die Machtausübung über diese Menschen rechtfertigen. Ich habe zwei Beispiele hergenommen, um das auch kurz darzustellen, konkret aus dem französischen Bereich, Code Noir, vom König damals erlassen, gültig bis 1848. Der hat geregelt, wie in den Kolonien Sklaven zu behandeln seien. Zu dem Code Noir, den ich jetzt wirklich nur auszugsweise hier habe, gehörte zum Beispiel, dass jüdische Menschen sich in französischen Kolonien eigentlich nicht niederlassen durften, was nicht der Fall war. Teilweise entstanden dort Kolonien, wo jüdische Menschen natürlich auch gelebt haben. Sklaven mussten römisch-katholisch getauft sein. Dann hieß es weiter, entflohenen Sklaven werden die Ohren abgeschnitten, beim zweiten Mal die Achillessehnen durchschnitten, beim dritten Mal werden sie hingerichtet. Und man sieht, dieser Code Noir gilt auch noch zu einer Zeit, als es die Französische Revolution und die Formulierung von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit schon gegeben hat, weil Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit galt eben nicht für alle Menschen. Und ähnlich mit der Unabhängigkeitserklärung Amerika. Verheiratete freie Männer, die ein Kind mit einer Sklavin haben, werden mit einem Bußgeld bestraft. Wenn der Mann Besitzer der Sklaven ist, werden ihm Sklaven und Kind weggenommen. Jetzt kann man sagen, okay, 1848, da ist aber dann jetzt eine Grenzlinie, da haben sich die Sachen verbessert. Ja, insofern, dass die Sklaverei als solches und diese Bestimmungen, die man hier lesen kann, nicht mehr galten. Aber es wurde dann eben auch, besonders in Bezug auf Algerien, und Algerien wurde zu einem Übersee-Bundesland, und zwar zu einem Übersee-Departement, wurde ein neues Gesetz für die Eingeborenen eingeführt. Das galt von 1875 bis 1950. Man unterschied also bei den Algeriern zwischen den katholischen, weißen Franzosen, die als Untertanen des Staates galten, und den muslimischen, arabischen oder berberischen Algeriern, die dort wohnten, die man als Eingeborenen dann eben bezeichnet hat. Hier spielt Sprache schon eine wichtige Rolle. Und in diesen Bestimmungen wurde festgelegt, dass die Franzosen, die Bürger gegenüber den Eingeborenen folgende Vorrechte hatten. Man konnte die Eingeborenen, wie sie eben genannt wurden, zwangsenteignen oder zur Zwangsarbeit zwingen. Kollektivhaft war möglich, ja. Es gab nächtliche Sperrstunden, also man sollte sich in der Nacht, durften sich die, wie man sie nannte, Eingeborenen nicht frei bewegen. Es gab eine Kopfsteuer, eine allgemeine, und als die Eingeborenen wurden diejenigen bezeichnet, die per Definition, auch wenn sie eine andere Religion hatten oder gar keine Religion hatten, einen muslimischen Vater hatten. Das heißt, auch hier spielte die Herkunft für uns eine Rolle. Und ab 1887 wurde dieses Gesetz in allen französischen Kolonien dann angewendet. Und interessant ist, dass im Jahre 1940 das Vichy-Regime, das mit den Nationalsozialisten verbündet war, diese Gesetze dann eben auch auf die jüdischen Franzosen angewendet hat. Also diese eingeborenen Gesetze wurden dann auch auf die jüdischen Franzosen angewendet, die jüdischen Franzosen wurden quasi zu Eingeborenen erklärt. Machen wir noch einen weiteren Sprung. Wir haben gesagt, verschiedene Ideologien führen dazu, dass man dann auch eine Praxis davon ableitet. Also dass man versucht, mit Menschen dementsprechend dann umzugehen. Da habe ich zwei Personen, die in wichtig sind, nämlich in Bezug auf Sozialdarwinismus und Eugenik. Einer ist Houston Stuart Chamberlain, ein Pan-Germanist und eben Eugeniker, ein Intimus der Wagner-Familie auch, er hat das Buch Grundlagen des 19. Jahrhunderts geschrieben. Oder Francis Galton zum Beispiel, der selber Forschungsreisen unternommen hat und ebenfalls ein Vertreter der Eugenik war, auch etwas, was damals zu dieser Zeit als ganz normal und akzeptabel angesehen wurde. Also nicht irgendwelche bösen politischen Ideologen, die mit diesen Ideen gekommen sind, und das hat sich so schön langsam entwickelt. Und ein Zitat von Galton zeigt das dann eben auch. Da heißt es, die Angehörigen einer niederen Rasse, die von Weißen aufgezogen werden, behielten eine wilde, unsehnbare Ruhelosigkeit, die den Wilden angeboren ist. Die Möglichkeit der rassischen Verbesserung einer Nation hängt von der Fähigkeit ab, die Produktivität des besten Erbgutes zu erhöhen. Dies ist weitaus wichtiger als die Unterdrückung der Produktion des Schlechtesten. Ja. Und diese Idee finden wir, ich merke schon, ich muss mich beeilen, aber ich beeile mich, aber das führe ich auf jeden Fall noch aus, diese Idee von Eugenik finden wir bei diesen Herren wieder, das ist Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin ist ein Vertreter von diesen Ideen, und das zeigt auch, dass heutzutage alte, neue rassistische Ideen in neuen Gewand eben auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und seine Idee von Eugenik findet man in einem Interview in der Letzung, man kann das eben auch nachlesen, da heißt es, die Stadt hat einen produktiven Kreislauf von Menschen, er bezieht sich jetzt auf Berlin ganz konkret, die Arbeit haben und gebraucht werden, ob es Verwaltungsbeamte sind oder Ministerialbeamte, daneben hat sie einen Teil von Menschen, etwa 20% der Bevölkerung, die nicht ökonomisch gebraucht werden, 20% leben von Hartz IV und Transfereinkommen, bundesweit sind es nur 8-10%. Und dann sagt er weiter, dieser Teil der Menschen, die nicht gebraucht werden, die nicht notwendig sind, dieser Teil muss sich auswachsen. Das Magazin fragt nach, wenn Sie sagen auswachsen, meinen Sie damit, dass die Leute sterben und sich diese Schicht nicht wieder neu generiert durch Kinder und Enkel, und er bezieht sich konkret auf türkischstämmige Berliner und arabisch, meistens libanesisch-palästinensischer Herkunft, Berliner. Und Sarrazin sagt, Niels Bohr hat gesagt, er hat noch nie jemanden kennengelernt, der seine wissenschaftliche Meinung geändert hat. Wissenschaftliche Meinungen sind immer nur ausgestorben, und das ist auch sonst so. Also, schön formuliert, geht Thilo Sarrazin so weit, die Gedanken der Eugenik neu und ein bisschen freundlicher formuliert, über hier konkret über die muslimischen Berliner, türkischer, libanesischer, palästinensischer Herkunft darzustellen. Und um zum Abschluss noch zu sehen, dass diese alten, neuen Ideen nicht von irgendwo kommen ist, schauen wir uns kurz Ernest Renan, sozusagen ein Mitbegründer des neuen Orientalismus als Wissenschaft, die es sich angeschickt hat, die orientalischen Menschen zu beschreiben, konkret die semitischen Völker zu beschreiben. Und der sagte, es liegt an der schrecklichen Schlichtheit des semitischen Geistes, die den menschlichen Verstand jeder subtilen Vorstellung, jedem feinsinnigen Gefühl, jedem rationalen Forschen unzugänglich macht, um ihm die immer gleiche Tautologie, Gott ist Gott, entgegenzuhalten. Die Postcolonial Studies konkret kritisieren das eben, dass der Orientalismus, also die Beschreibung von den Orientalen, unter Anführungszeichen, auch immer wieder gebraucht wurde als Instrumentarium zur Machtsicherung und um Kolonialisierung letztendlich auch rechtfertigen zu können. Auf Ignaz Goltz hier gehe ich jetzt nicht ein, der das auch nochmal ganz genau untersucht, ebenfalls ein Orientalist, aber der diese Betrachtung kritisch formuliert in seinen Ausführungen über Ernest Renan. Ich habe hier einen Ausschnitt, der das nochmal ganz kurz zeigen soll und schließe dann ab mit einer Definition. Intellektuell ist der Muslim ein Gelähmter, heißt es etwa in einer Abhandlung des französischen Gelehrten André Servier, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Algerien lebte. Sein Hirn, das im Laufe der Jahrhunderte der Raumdisziplin des Islams unterworfen war, in allem, was nicht vom religiösen Gesetz vorgesehen, verkündet und spezifiziert wurde, verschlossen. Der Muslim, der seiner Religion treu geblieben ist, ist nicht fortschrittlich. Er ist ein Widerspenstiger von jeder Zivilisation. Deswegen schließe ich mit der letzten Definition ab, nämlich von dem Neorassismus, Rassismus ohne biologische Rassen, wobei das andere nicht verschwunden ist. Balibar Etienne sagt, Rassismus, das ist Rassismus, dessen vorherrschendes Thema nicht mehr die biologische Vererbung, sondern die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenz ist. Ein Rassismus, der jedenfalls auf den ersten Blick nicht mehr die Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker postuliert, sondern sich darauf beschränkt, die Schädlichkeit jeder Grenzverwischung und die Unvereinbarkeit der Lebensweisen und Traditionen zu behaupten, wie zum Beispiel von dieser neuen Gruppe, den Identitären, vertreten wird, diesen Ethnopluralismus eben verkünden. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, sonst
ich würde gerne auf das
Problem Sprache noch eingehen.
Wir können dann bei der Diskussion natürlich genau darauf eingehen. Gut, vielen Dank. Dankeschön. Ich würde jetzt gern gleich zum Herrn Baruch Wolski. Genau, also Sie haben auch natürlich ein Impulsreferat für uns, bevor wir dann mit der Diskussion anfangen. Bitte schön.
Kurze Hinweis für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung nochmals. Vielleicht kurz zu meiner politischen Geschichte, wo ich herkomme. Also der Kulturverein Kanafani hat sich 2002 gegründet und war eine Graswurzelinitiative von vor allem studentischen Leuten und nicht-muslimischen Leuten und muslimischen Leuten, die keine Lust mehr hatten, in Dialogforen und etc. teilzunehmen, sondern einfach gemeinsam konkrete Projekte umsetzen wollten, gemeinsame Interessen verwirklichen wollten, also Zusammenleben einfach leben wollten. Und dadurch, dass 2001 9/11 war, war Islamophobie auch immer ein starkes Thema bei uns, weil das auch von den Leuten sozusagen ein Bedürfnis war, weil man plötzlich gemerkt hat, dass man markiert wird als Muslim oder Muslimin, und dass das ganz viele Probleme mit sich bringt. Ich wurde gebeten, zu Antisemitismus und Islamfeindlichkeit zu reden. Vielleicht kurz auch zu den Begrifflichkeiten. Beide Begrifflichkeiten sind problematisch und werden noch oft diskutiert. Beim Antisemitismus hat sich durchgesetzt. Es ist klar, was damit gemeint ist. Tatsächlich ist natürlich der Inhalt des Begriffs Unfug. Es gibt keine semitische Rasse. Und es war einfach nur die Eigenbezeichnung der antisemitischen Bewegung des 20. Jahrhunderts. Sie haben sich selbst so genannt. Und das wurde sozusagen übernommen. Heute verstehen wir darunter die moderne Form sozusagen des Antijudaismus. Bei der Islamfeindlichkeit, Islamophobie, antimuslimischem Rassismus ist diese Debatte, wird die noch immer geführt, weil die Sensibilität dafür erst recht jung ist. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen müßig darüber zu reden, aber vielleicht wäre antimuslimischer Rassismus vielleicht besser, weil es nicht darum geht, ob die Leute tatsächlich muslimisch sind oder nicht oder welche Art von Islam sie leben, sondern es geht ja darum, dass Leute markiert werden als Muslime und dann deswegen Diskriminierung erfahren. Die Geschichte des antimuslimischen Rassismus und auch des Antisemitismus ist eine sehr lange, auch wenn das moderne Bewegungen sind und moderne Erscheinungsformen noch sind, aber sie rekurrieren auf ganz alte Bilder, auf ganz alte Denkmuster, die vielleicht so alt sind wie Europa selbst. Der Vorläufer zum Antisemitismus ist der Antijudaismus, der christlich motiviert war in erster Linie. Europa hat sich christlich definiert und es hat sich auch vielleicht über zwei Feindbilder definiert. Die äußeren Grenzen sind immer ganz wichtig, um Identitätspolitik zu betreiben, und das war in Europa, im christlichen Europa nicht anders. Das heißt, man musste klar machen, wer sind wir, was ist das christliche Europa, indem man eine Projektion entwirft von dem, was die anderen sind. Und die anderen, das waren eben auch zwei Gruppen, in erster Linie, und zwar der innere Feind, eben die Juden selbst, die der Feind Gottes sind. Da greift dann auch nicht die Feindesliebe mehr, weil eben sie haben Jesus Christus umgebracht. In vielen mittelalterlichen Schriften wird auch immer wieder vom Orientalen im Inneren gesprochen, das sind eben die Juden. Und dann gab es sozusagen noch den äußeren Feind, der die Außengrenze Europas markiert und sagt, da hört Europa auf sozusagen, und im Großen und Ganzen. Und das sind die Muslime, wobei die im christlichen, solange Europa sich christlich definiert hat, über die Religion definiert hat, gar keine Religion waren, sondern in erster Linie ein Zauberkult, bestenfalls, aber in erster Linie ein politischer, militärischer Außengegner. Deswegen gibt es auch wird der Begriff Muslim wenig benutzt, sondern es gibt die Sarazenen, es gibt die Osmanen, es gibt die Mauren. Da war man dann plötzlich ganz genau, ja? Weil man ja auch gar nicht anerkennen wollte, dass das sozusagen eine Religion ist. Talal al-Assad, das ist ein US-amerikanischer Kulturanthropologe, und Gilad Nijjar, ein vergleichender Literaturwissenschaftler, die haben auch diese These entwickelt, dass sie sagen, das hat sich eigentlich erhalten, diese Denkstrukturen, die wurden tradiert und haben sich aber nur umgewandelt, auch durch die Aufklärung. In der Aufklärung haben wir erstens einmal eine Etappe, die bis heute zum Teil nicht vorbei ist, in der sozusagen der Rassismus sich biologistisch ausdrückt. Das heißt, wir entzaubern die Welt, die Religion ist nicht mehr so wichtig, wir sind selbst nicht mehr Religion auch, sondern wir sind Wissenschaft, sozusagen ganz banal gesagt. Und in dem Augenblick versucht man dann auch sozusagen die Gruppen zu kategorisieren und wissenschaftlich zu erfassen, und das ist die Geburtsstunde des biologischen Rassismus, der dann auch auf die Juden angewandt worden ist, wie wir alle wissen. Gleichzeitig wandelt sich sozusagen auch das Außenbild zum Islam, denn und da ist auch dieses eine Zitat, ich weiß nicht, von wem das jetzt nochmal war, aber wo gesagt worden ist, die Muslime, die sind sozusagen nicht fähig zu denken, etc., sich weiterzuentwickeln. Da verändert sich das Bild von diesem Außengegner, plötzlich auch radikal. Als man selbst Religion war, war das der militärische Gegner. Während man jetzt sozusagen Wissenschaft ist, dann ist das Äußere plötzlich die Religion. Und das haben wir heute bis heute. Also wenn wir heute auch religionskritische Debatten sozusagen auch uns anschauen, dann hat man oft sehr schnell den Eindruck, es geht eigentlich nur mehr um den Islam. Also der Islam steht per se für die Religion. In den Diskursen und im Denken, der Islam ist sozusagen das Irrationale, weil wir sind das Rationale. Ja? Die Projektionen, also das ist vielleicht auch wichtig grundsätzlich zu sagen, aber ich denke, das ist vielleicht auch klar, dass die Projektionen oder die Schaffung von dem, also wenn wir über Islamfeindlichkeit reden oder über Antisemitismus reden, reden wir natürlich nie über Muslime oder Juden, sondern wir reden über die Bilder, die gemacht worden sind von ihnen. Ja. die haben eigentlich nichts zu tun mit Ihnen, oder Sie haben nur insofern was zu tun mit Ihnen, dass Sie, dass die Gruppen, die davon betroffen sind, in irgendeiner Form damit einen Umgang finden müssen. Auch da gibt es interessante Vergleiche, wenn man sich anschaut, die Situation, also der Holocaust blockiert ein bisschen auch den Blick auf den Antisemitismus zum Beispiel in den, im 19. Jahrhundert oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wenn man sich die Debatten anschaut, Sabine Schiffer ist eine Medienwissenschaftlerin, die sich das angeschaut hat, ähneln die sehr, sehr stark den heutigen Debatten über Muslime. Und die Reaktionen der jüdischen Community damals waren auch sehr ähnlich wie die Reaktionen der muslimischen Communities heute. Also einerseits der Versuch, sich zu integrieren, auch sich zu assimilieren, Teil zu sein, bis hin zu dem Versuch sozusagen über den Rassismus auch Teil zu werden von der Gesellschaft. Also es gab sogar jüdische Antisemiten in der Zeit. Bis hin zu dem, wieder andere Bewegungen, die versuchen sich abzugrenzen, sich zu segregieren, sich auf sich selbst zu besinnen. Bis hin Gruppen, die dann einen jüdischen Nationalismus auch kreieren. Und all diese Versuche auch mit dem antimuslimischen Rassismus umzugehen, kann man auch heute bei muslimischen Communities in Europa sehen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist vielleicht auch, dass beide Rassismen, so spezifisch sie sind und so beides kulturelle Rassismen sind, wie Etienne Balibasi bezeichnen würde, aber das heißt, Rassismen, die ohne diesen Biologismus auskommen, heute ist dieser biologische Antisemitismus tot, kann man sagen, also der ist nur mehr der extremen Rechten vorbehalten und auch da nur in Teilen. Aber ansonsten ist er weiter lebendig und es gibt sozusagen auch immer auch Gemeinsamkeiten in dem, wie man die Leute betrachtet, weil es eine sehr alte Geschichte hat in Europa. Also sich als Feindbilder die Juden und die Muslime herzunehmen. Zum Beispiel war jetzt die Beschneidungsdebatte vor etwa einem Jahr, zwei Jahren, war sie recht aktuell im deutschsprachigen Raum. Und da wurde immer über die identitäre Bedeutung der Beschneidung bei Juden und Muslimen gesprochen. Aber was sehr typisch ist, ist, dass niemals geredet worden ist, dass auch für das Christentum und für das europäische Christentum das ganz entscheidend identitär war, sich nicht beschneiden zu lassen. Das fängt an beim Brief von Paulus an die Römer, wo es immer ganz eine zentrale Bedeutung hatte, wir sind die Nichtbeschnittenen. Also das heißt, Identität gibt sozusagen, Identitätspolitik ist nicht nur eine Frage von Juden oder Muslimen, sondern ist auch ganz zentral eine Frage dieses Europas.
Gut, 2 Minuten noch.
Okay. Dann geht's weiter. Ich kann es auch beenden und wir können ja dann noch in der Diskussion.
Okay. Vielen Dank. Dann bitte ich Simon Inou über
Dankeschön.
Sein Projekt zu sprechen, wenn wir es mit der Technik geschafft haben.
Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Simon Inou, mein Name. Ich bin Geschäftsführer von M-Media. M-Media beschäftigt sich mit der sogenannten Bebilderung von Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsvordergrund in den österreichischen Mainstream-Medien.
Wunderbar, geht schon.
Okay, genau. Noch einmal ein ganz gratuliere an ZZI für den EU-Preis im Jahre 2013. Bitte kräftiger Applaus. Es ist sehr, sehr wichtig auch für uns. Danke für die Einladung auch. Wir werden von der ganz großen Theorie kommen wir zurück nach Österreich, was alles, was Musa und Baruch erzählt haben, werden heute auch ganz klar in den österreichischen Medien wiedergespiegelt. Wir haben aufgrund der Tatsache, dass wir in dem Bereich arbeiten, haben wir ein Projekt begonnen. Das Projekt hieß Diskriminierungen in Schulbüchern. Es geht uns alle an. Und warum haben wir das gestartet? Weil eigentlich die Bekämpfung von Rassismus ist nicht nur die Aufgabe der Zivilgesellschaft. Wir haben aufgrund verschiedensten Engagements, verschiedener Erfahrungen, haben wir bemerkt, dass der Rassismus Ich bin in dem Bereich seit mindestens 15 Jahren und ich habe auch mit Baruch in dem Bereich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Und meine größte Überraschung war, dass in den letzten 2 Jahren der Rassismus noch sehr, sehr, sehr stark gestiegen ist. Und ich habe dann begonnen, meine eigene Arbeit zu hinterfragen. Warum engagieren wir uns so stark, so viel? Wir sind ständig in den Schulen und trotzdem geschieht nicht, was wir wirklich erreichen wollen. Und ich habe begonnen, die Bücher meiner Kinder zu durchforsten und habe bemerkt, dass in Österreich, dass wir in Österreich eine ganz, ganz, ganz massive diskriminierende Sprache in den Schulbüchern haben. Das heißt, unsere Kinder werden mit Rassismus sozialisiert. Bis vor 10 Jahren hat man das nicht wirklich bemerkt. Ja, und 2007 haben Wissenschaftlerinnen der Uni Wien ein sehr, sehr, sehr wichtiges Buch herausgegeben, wo sie das in Geografie- und Geschichtebücher einfach systematisch aufgelistet haben. Und das war dann die Möglichkeit für verschiedene Institutionen wie das Bundesministerium für Kunst und Kultur, sich dafür zu interessieren. Wir haben, das Projekt ist eigentlich Ende Mai 2013 zu Ende gegangen und wir haben M-Media Anfang Jänner 2014 begonnen, dieses Projekt noch einmal zu thematisieren auf unsere Art und Weise. Wir mögen gern über diese Tatsache reden, weil es für uns wichtig ist. Wir haben eine andere Form entwickelt, indem wir gesagt haben, okay, wenn wir diese Rassismen innerhalb unserer Schulbücher haben, wie können wir das systematisch angehen? Wie können wir das zeigen? Und das Projekt des BMUKKs damals war eigentlich ein Projekt, das auf der Ebene der Politik geblieben ist. Und es war wichtig für uns zu sagen, okay, wir brauchen die diese Schulbücher machen. Das sind die Verlage. Wir haben einen Aufruf an Anfang Jänner gemacht, alle Freundinnen und Freunde von der Zivilgesellschaft und besonders Lehrerinnen und Lehrer haben wir auch eingeladen. Bitte melden Sie alle diese Vorfälle auf eine Facebook-Seite. Und wir haben innerhalb von 2 Wochen mehrere Einträge erhalten. Und die verschiedensten Medien haben begonnen, darüber zu berichten. Und es war dann wichtig für die Verlage zu sehen, okay, diese Sache gibt es und wir müssen was tun. Und wir haben angehängt an diese Problematik, haben wir auch innerhalb von unseren eigenen Medien und unseren eigenen Freundschaftskreisen begonnen, diese diskriminierende Sprache innerhalb der Zivilgesellschaft zu verbreiten. Weil es gibt in Österreich nicht unter 8000 Schulbücher. Ja? Und wir alleine können diese Arbeit nicht machen. Das heißt, wir brauchen eine ganz klare Sprache und Unterstützung aus verschiedenen Perspektiven, die aus der Zivilgesellschaft kommen, wenn wir, sagen wir, den Rassismus richtig bekämpfen wollen. Weil aus einer ganz klaren Perspektive, wir wollen nicht, dass unsere Kinder mit Rassismus aufwachsen. Wir haben dann begonnen, diese Schulbücher, da sind zum Beispiel einige Bücher, die wir begonnen haben, auf der Facebook-Seite zu zeigen. Da sind eine Lehrerin, hat uns das geschickt. Es geht um Muslime in einem Lied zum Beispiel. Und die Taktik ist einfach. Man nimmt ein Buch, wenn es so ist, macht man mit einem Smartphone ein Bild und postet das auf Facebook. Das wird sichtbar und wir wissen ganz genau, welcher Verlag das gemacht hat und können mit dem Verlag ganz klar reden, damit die nächste Ausgabe radikal verändert wird. Wir haben auch innerhalb dieser Aktion haben wir auch die 6 größten Schulbuchverlage Österreich Mitte Februar getroffen und wir haben gemeinsam ein gemeinsames Abkommen gehabt wo wir jetzt anfangen, ab 2014 radikal in allen österreichischen Schulbüchern sagen wir, einzugreifen, wo es notwendig ist, weil wir bemerkt haben, sehr, sehr wenig wird diesbezüglich getan. Warum ist es so? Weil die Generation, die jetzt diese Schulbücher, sagen wir, leiten und erlauben und schreiben, auch mit diskriminierenden Sprachen aufgewachsen sind. Und es ist auch für sie keine leichte Aufgabe, sich selbst zu kritisieren. Ja, und wie wir jetzt aus der Perspektive der Zivilgesellschaft gemacht haben, gibt es seit Mitte Februar, Anfang März jetzt eine ganz massive Bewegung innerhalb von verschiedenen pädagogischen Hochschulen, die wir selbst kontaktiert haben, ungefähr 120 in Österreich. Und wir sind eigentlich in eine, sagen wir, die Richtung stimmt, dass wir jetzt sagen, es ist die Wahrnehmung kommt, die Gesellschaft nimmt daran teil und nur gemeinsam können wir diese Sache angehen und richtig bekämpfen, weil wir nicht wollen, dass unsere eigenen Kinder mit Rassismus aufwachsen. Wir haben, vielleicht kennen Sie den Fall hier, der Legasthenie-Test in einem Wiener Gymnasium, wo ein schwarzes Kind diese Aufgabe bekommen hat in Bezug auf das N-Wort. Und das war eine rassistische Katastrophe für die Schule und genauso wie für den Stadtschulrat. Zum Glück haben sie etwas unternommen, etwas Positives. Wir haben auch die heftigste Diskussion, die wir diesbezüglich haben, ist die sogenannte Türkenbelagerung oder Osmanenbelagerung. Wir sagen, es gab keine Türkenbelagerung in Österreich, weil es damals keine Türken gab. Es gab eine Osmanenbelagerung, weil die Osmanen ein Vielvölkerstaat waren. Man kann nicht in einer Gruppe von mehreren Völkern gehen und nur ein Volk auspicken und sagen, okay, ihr seid dafür schuld, dass wir diese Probleme in Österreich haben. Das ist eine der meist diskutierten Themen auch auf unserer Facebook-Seite. Und wir haben auch mit dem Ministerium diesbezüglich seit Mitte Februar auch eine Diskussion. Warum ist es sehr, sehr wichtig? Weil ich auch bemerkt habe, in verschiedenen Schulbüchern schreibt man Türkenbelagerung immer in Anführungsstrichen. Und das war wichtig für mich zu sagen, okay, warum schreibt man das so? Und es gibt in Wien, in der Österreichischen Akademie für die Wissenschaften, gibt es auch eine besondere Abteilung, die sich mit der Thematik auseinandersetzt. Natürlich ist es auch für das offizielle Österreich nicht sehr angenehm zu sagen, na, Osmanenbelagerung, es ist besser, Türkenbelagerung. Und ja, das war's. Wir haben eigentlich diese Aktionen, das heißt, für mich ist es ein Aufruf hier in dem Raum, alle einzuladen, mitzuwirken, weil wir sind dafür verantwortlich, dass unsere Kinder in Österreich morgen mit weniger Rassismus aufwachsen sollen. Und ich bin der Meinung, dass jeder von uns hier einen Beitrag leisten kann. Und nur so können wir einfach sagen, Rassismus, tschüss, wir wollen nicht mehr. Vielen Dank.
Genau, vielen Dank. Super. Jetzt kommt auch mein Aufruf an Sie, falls Sie mitdiskutieren wollen, die Diskussion fängt hiermit an. Einfach ein Handzeichen, es gibt hier ein zweites Mikro, das kann Martina dann durchreichen. Genau. Bitte. Ja? Nur noch nicht jetzt gleich, weil ich jetzt noch eine Frage habe. Und zwar, bald sind EU-Wahlen, das wissen wir alle, im Mai. Und wir haben hier einen EU-Abgeordneten bei uns, Herr Weitenholzer. Und ich habe eine Frage an Sie. Und zwar haben Sie ganz am Anfang gesagt, dass die EU gewisse Ansprüche hat, an die EU-Länder natürlich, und dass die Realität aber sehr oft einfach sehr weit ist von diesen Ansprüchen. Mich würde interessieren, was die EU konkret dagegen macht. Also was macht die EU, wenn sie das schon weiß, dass in bestimmten oder fast in allen EU-Ländern sehr viele rassistische Vorfälle aufgezeichnet werden, was die EU konkret dagegen sozusagen machen kann oder vielleicht schon macht?
Naja, man kann, es hängt immer dann davon ab, was jetzt in der Politik dann tatsächlich auch möglich ist. Es gibt eine Frage, was ist jetzt Gemeinschaftskompetenz, was ist nationale Kompetenz? Mhm. Das heißt, auf der Ebene der Beobachtung macht man sehr viel. Es gibt also, glaube ich, wirklich wichtige Initiativen. In der politischen Umsetzung kann man also auf europäischer Ebene oft nicht unbedingt jetzt was machen, weil auch die Kompetenz fehlt. Aber es ist, glaube ich, vor allem wichtig im Bereich jetzt der Rechtsprechung. Das heißt, dass sobald Fälle, individuelle Fälle auf der Basis eben zum Beispiel der Grundrechte eingeklagt werden können, dann ist das sehr wohl jetzt eine auf europäischer Ebene sehr relevant. Ja. Also auf der politischen Ebene, wie gesagt, beschränkt sich die Gemeinschaftskompetenz, ja, weil die EU nicht direkt eingreifen kann jetzt in die Gestaltung von Vorgängen, die jetzt in Österreich passieren zum Beispiel.
Aber gibt es zum Beispiel eine, oder vielleicht gibt es Antirassismus-Kampagnen, die von der EU aus in unterschiedlichen Ländern...
Es gibt Kampagnen, aber das ist jetzt nicht dieser direkte Eingriff in die Politik. Es gibt Öffentlichkeitsarbeit, es gibt also Beobachtungsstellen, es gibt die Frau, also die Grundrechtsagentur in Wien, die also sehr genau alle Vorfälle dokumentiert, aber das ist jetzt alles quasi also auf der eher beobachtenden Ebene. Aber es ist nicht, dass er jetzt eine Möglichkeit jetzt direkt in eine bestehende Situation einzugreifen, weil das ja Sache der Mitgliedstaaten ist, die sie dann quasi das in nationales Recht umsetzen müssen. Und wenn dann quasi wirklich Grundrechte verletzt werden und wenn man könnte dann theoretisch könnte man einen Mitgliedstaat könnte also Sanktionen ergreifen, das ist seit dieser Österreich-Geschichte möglich. Also wenn die sogenannten Kopenhagen-Kriterien, das sind also Verletzung von Menschenrechten, Demokratie und Marktwirtschaft, interessanterweise, wenn also da massive Eingriffe passieren, dann kann zum Beispiel auch einem Mitgliedstaat das Stimmrecht entzogen werden. Das ist eben im Fall Ungarns diskutiert worden, aber im Fall Ungarns hat es eigentlich nur zu einer Verurteilung Ungarns ausgereicht und sind dann eigentlich relativ unverbindliche Maßnahmen beschlossen worden, um Ungarn also irgendwie näher an den ganzen Rechtsbestand heranzuführen, aber es hat im Prinzip nicht dazu geführt, dass da jetzt konkret eingegriffen werden konnte.
Das heißt, es müsste sich an der Politik der Länder was ändern.
Ungarn hat sich dann halt in ein paar Dingen verpflichtet, wo es evident war, das einzuhalten, aber da geht es nicht mehr um Rassismus, da geht es dann halt darum, ob der Datenschutzbeauftragte unabhängig ist oder nicht, oder ob das Pensionsalter für Richter diskriminierend ist oder nicht. Ja? Also das ist nicht wirklich in unserem Sinn relevant. Es hat kein Mensch irgendwas dagegen unternommen oder unternehmen können gegen die ganzen rassistischen Vorfälle, die in Ungarn tagtäglich passieren, dass also Roma wirklich diskriminiert werden und dass es also Gewalttaten gegen Roma gibt. Das ist dann eigentlich wieder eine Sache der nationalen Behörden. Ja. Das heißt, im Wesentlichen ist das ein relativ zahnloser Tiger und ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass es die Europäische Menschenrechtskonvention gibt, aber wenn wir vorhin die Geschichte gehört haben von den beiden Vorrednern, ja, dann ist es ja eigentlich ein Wunder, dass in der europäischen Geschichte überhaupt die Grundrechte eine Bedeutung haben, weil wir haben eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Ja. Europa ist ja eigentlich so, wie es jetzt ist, entstanden, indem all diese Grundsätze gebrochen wurden. Ne? Das ist ja sogar Voltaire, ja. Und also die großen Heroen der Aufklärung haben da deutlich daneben gegriffen. Ne?
Gut, dann würde ich vielleicht Sie gleich bitten, Ihre Frage zu stellen.
Ich wollte eigentlich gerade an Herrn Ramin nicht eine Frage stellen, sondern ich wollte jetzt eigentlich ein paar Sachen bemerken als Zuhörer und als Linzer. Wie folgt es noch aus, dass es weh tut, wenn Leute diskriminiert werden in der Öffentlichkeit. Und ich habe das als unheimlich heilsam empfunden, wie ich gehört habe im Radio, dass in Berlin oder was im Fernsehen möglich ist, Diskotheken zu klagen, dass da 500 Euro Strafen bezahlt werden mussten, wenn es nachweisbar war, dass man aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Herkunft nicht in dieses Lokal reingelaufen wird. Das würde man für Linz auch sehr wünschen. Die Voraussetzung damals war, dass man Fahrzeugen kauft. Es ging nur, wenn drei Leute da betroffen waren. Und
also man braucht Zeugen. Warum? Weil ich als Österreicher nicht zu meinen Landsleuten stehe, die solche Politik der Ausgrenzung betreiben, weil ich einfach glaube, dass ein Miteinander vielfalt etwas ist, was einen Lebensraum auszeichnet. Was mir noch am Herzen liegt, was ich bemerken wollte, das ist dieses Problem, was wahrscheinlich die Kranken sehr oft haben, dass man angesprochen wird von einem Österreicher, der häufig vielleicht Interesse und fragt, woher kommen Sie? Woher sind Sie ursprünglich, wie das am Anfang erwähnt worden ist? Und ich fand das eine gute Antwort darauf, die Gegenfrage zu stellen, ja, woher kommen Sie? Weil das war mein...
Da kriegen wir gleich Tipps.
bei der Ars Electronica Möglichkeit einzugeben, wo man die Vorfahren her waren. Und das war erstaunlich, wo die Leute alle her sind. Also es gibt, glaube ich, keine österreichische Familie mit Ausnahme der ländlichen Bevölkerung, die an einen Hof gebunden sind oder lassen vielleicht Adeligen, die nicht von überall in der Welt, von der Welt her sind. Also wir waren in der Zuwanderungsland, das ist wir wahrscheinlich für alles wichtig, was biologisch stattfindet. Und es ist wirklich eine reine Ausgrenzung und sowas wie, man erhebt sich selbst, wenn man vielleicht auf sich nicht stolz sein kann. Das ist ein Armutszeugnis. Und das Dritte, was ich noch bemerken möchte, ist, dass ich gehört habe, dass in Amerika in einem Jugendgefängnis die Rate statistisch beweisbar zu reduzieren war, die rückfällig worden sind. Also dieses Jugendgefängnis hat Erfolge gefeiert, indem sie die Ernährung dieser Insassen umgestellt hat von Fastfood auf Vollwert. Ja, weil sie mit Getreide haben. Und zum Beispiel Dinkel ist Getreide, das kaum alle bekannt ist und Mineralien. Und wir haben einen Mineralstoffmangel europaweit. Selen ist ein Mangel. Und man kann es nicht einfach reingeben und ausgleichen. Man braucht es über die Nahrung, diese Mineralstoffe. Und ganz besonders arg ist natürlich, wenn man dann Weißmehl isst und in dieser uniformierten McDonalds-Gesellschaft, dass es in die Asche in Richtung Rassismus geht, weil dass man ausdenkt, wer woanders hingeht, dass man die Vielfalt eliminiert. Aber es ist halt dann leichter haltbar, wenn man Weißmehl verarbeitet, dann machen die andere Gewinne. Und man hat einen Zucker drauf und hat dann wieder einen Zucker runter wechselt. Und das führt dazu, dass sogar Leute, die übergewichtig sind, einen Großteil ihres Tages mit Hunger verbringen. Mhm. Und dass der erste Weg im richtigen Rassismus Hunger ist. Dass wir aber teilweise sogar da hungern. Also wenn wir jetzt unsere Gewaltbereitschaft und Gewaltbereitschaft täglich denken wollen, will ich dafür plädieren, dass man über Ernährung.
Ich danke Ihnen für Ihre interessanten Ausführungen. Dankeschön. Simon, ich habe eine Frage zu diesem konkreten Projekt mit den Schulbüchern. Wie haben die Verlage reagiert, als ihr bei ihnen wart und gesagt habt, ihr habt jetzt diese Bücher, ich glaube, die werden ja nicht so oft neu verlegt und die gibt es ja schon so viele Jahre. Also wie war da die Reaktion, weil sie das ja wahrscheinlich auch wussten?
Ja, die Reaktion war... eine ökonomische eigentlich, weil wie wir begonnen haben zu zeigen, wo diese diskriminierenden Stellen sind und in welchen Büchern sie diese diskriminierenden Stellen auch zu sehen sind, sind sie zu uns gekommen mit dem Argument, sie können unser Geschäft kaputt machen. Dann so ganz einfach, ja, wenn wir immer über diese Verlage berichten, dass ihre Bücher rassistisch sind, ist es auch eine Gefahr für sie, dass diese Bücher nicht mehr in den Schulen gekauft werden. Mhm. Sie sind zu uns gekommen, nur aufgrund dieser Tatsache. Ja, ja klar. Ja.
Das heißt, ist da auch sozusagen die Motivation, etwas zu ändern? Und,
ja, die Motivation ist sehr, sehr groß. Wir haben schon zwei Treffen gemacht. Und sie wollen... Und sie wollen wirklich, alle Schulbuchverlage wollen etwas verändern, wirklich. Mhm. Ja, weil sie auch bemerkt haben, unsere Gesellschaft verändert sich radikal und sie denken in dieser Richtung, dass die verschiedensten Communities, die in Österreich sind, zu ihren eigenen Themen in den Schulbüchern auch Stellung nehmen sollen, damit es etwas geschieht. Sonst schaffen wir das nicht zusammen.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Ja.
Seitens des Bundesministeriums irgendwo eine Monitoringstelle quasi, oder sind wir eigentlich in dieser Arbeit nur auf Engagements der Non-Profit-Vereine, auf der privaten Personen verurteilt sozusagen? Gibt es nicht irgendwo eine offizielle Stelle, wo man diese Beschwerden einbringen
kann? Ja, man kann auch, es gibt eine Schulbuchabteilung im Ministerium. Die Abteilung wird von Frau Hinteregger-Euler geleitet und eigentlich arbeitet die Abteilung mit verschiedensten, hauptsächlich mit den Universitäten. Das heißt, auch das Projekt, das Frau Heidi Weinhäupel und Christa Markom 2007 gemacht haben und das Buch, die anderen im Schulbuch herausgegeben haben, ist einfach auf der ganz, sagen wir, ministeriellen Ebene geblieben. Ja? Sagen wir pädagogisch und so weiter. Aber man hat eigentlich vergessen, dass man von unten beginnen soll. Ja? Und diese sogenannte Grassroots war extrem wichtig. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, warum wir einfach auf einer Facebook-Seite die ganze Sache thematisiert haben, weil auf einer Facebook-Seite haben alle Zugang und sie können sehen, was es gibt. Und sogar wie wir das thematisiert haben, wie die Medien darüber begonnen haben zu schreiben, haben wir sogar von der Frau Hinteregger-Euler eine Einladung bekommen, um mit ihr über diese Sache zu reden, weil die ursprüngliche Idee war, wir werden alle diese diskriminierenden Stellen sammeln und Ende Juni werden wir in die Ministerium gehen und dann einfach eine offizielle Übergabe an die Ministerin und sagen, okay, Frau Ministerin, da sind die Stellen, Sie müssen was tun. Und sie hat sich ein bisschen gefürchtet und hat sofort gesagt, nein, es wäre gut, wenn wir mit ihr ganz klar über diese Tatsache diskutieren. Und wir haben auch, ich sage immer, Österreich ist so ein schönes Land, wo so viele Menschen engagiert sind. Ja? Das heißt, wie wir begonnen haben, war immer diese beängstigende Haltung, M-Media und wollen immer Österreich schlecht zeigen und so. Aber mit der Zeit bemerken wir jetzt, dass so viele Schulen, so viele Pädagogen sich melden und sagen, ach, ja, ich habe was gefunden, was können wir dagegen machen? Ja, wir sind dabei, jetzt die gesamte Unterstützung jetzt zusammenzubinden und gemeinsam diese Schulbücher radikal zu verändern, weil wir glauben, das ist für uns der einzige Weg eigentlich, wenn wir im Bereich Rassismus nachhaltig etwas umsetzen wollen.
Dankeschön. Herr Diaz, Sie sind ja Pädagoge und auch in der Lehrerinnenfortbildung tätig. Können Sie diese positive Entwicklung auch beobachten? Oder?
Ich kann es nicht verallgemeinern. Ich kann es nicht sagen. Was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass so in den verschiedenen pädagogischen Hochschulen, jetzt der Diözese Linz zum Beispiel, die eben Fortbildung, Weiterbildung in diesem Bereich anbietet und das schon seit langer Zeit auch in Zusammenarbeit mit der Diözese Linz, der katholischen Erwachsenenbildung, die da quasi Pioniere sind, diesbezüglich aber auch jetzt pädagogische Hochschule in Wien, auch in anderen Bereichen, selbst bei der Sicherheitsakademie zum Beispiel, in der Ausbildung von Polizeischülerinnen, aber auch in der Heeresunteroffiziersakademie gibt es dazu Weiterbildungs- oder Ausbildungsmaßnahmen. Das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, die man da hervorheben könnte. Privat selber erlebe ich immer, also in jüngster Zeit eben auch, wenn man so will, einige Rückschläge, die eben bestätigen, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um etwas Privates zu erzählen, also was der Herr zuerst angesprochen hat mit der Frage, woher kommen Sie? Meine Tochter ist in der zweiten Klasse Volksschule von der Logopädin, die eine Woche lang zu Gast war, gefragt worden, woher sie denn kommt. Und meine Tochter hat geantwortet aus der Auwiesenstraße 15a. Und die Lehrerin hat dann eben gesagt, ja, aber woher eigentlich? Ja, und sagt, ja, woher kommen deine Eltern? Und hat meine Tochter gesagt, mein Papa kommt aus Deutschland, meine Mutter kommt aus Willering. weil ich in Deutschland geboren bin, dann hat die Logopädin gesagt, ja, das gibt's ja nicht, du hast ja solche Locken. Ja. Und dann hat meine Tochter eben gelernt, in diesem Moment, aha, ich bin offensichtlich nicht von hier, ich bin jemand Fremder. Ja. Und das ist sehr schwierig und ich habe das ständig auch in der Fortbildung, bei verschiedenen auch Konferenzen, Tagungen, werde ich das natürlich auch immer gefragt. Und ich habe es dann immer schwer, auch gestern wieder, welcher Landsmann sind Sie eigentlich, den Leuten zu erklären, dass das eine Frage nach der Fremdheit ist. Weil das heißt gleichzeitig immer, Sie sind auf jeden Fall nicht von hier. Ja. Die Frage ist, wie viele Generationen dauert es, bis man dann von hier eigentlich einmal ist. Ja. Also das sind so die Dinge, die man den Menschen aber dann auch manchmal tatsächlich schwer vermitteln kann. Und vor kurzem auch mit der Direktorin in der neuen Schule von meiner Tochter habe ich etwas Ähnliches erlebt, wo dann eben auch die Direktorin mich hingewiesen hat, dass hier österreichische Schulgesetze gelten. Also
und was für ein Wunder.
Ja, ich war auch überrascht. Ja. Aber dass ich immerhin sehr gut Deutsch spreche und dass sie das bewundere. Also man kriegt dafür auch Komplimente.
Ja. Ja. Das hat auch der Herr Kusic am Anfang genannt, dieses wer darf über wen sprechen oder warum dürfen wir nicht mal über uns sagen, woher wir kommen, dass wir das selbst bestimmen können eigentlich, dass wir sagen können, ich fühle mich als Österreicherin, also haben Sie mich als solche einfach anzuerkennen und die Sache hat sich. Wir haben am Anfang auch gesagt, dass die, also Sie haben vor allem gesagt, dass die Zahl rassistischer Vorfälle immer mehr sozusagen zunimmt. Und meine Frage wäre an Sie jetzt, Herr Baruch Wolski, können Sie so aus Ihrer Erfahrung heraus vielleicht eine These herstellen, was die Motive sein könnten? Weil, also wenn wir am Anfang zurückdenken an Kolonialismus und Rassenstufung und dass man sagt, ja, die sind weniger wert als die, damit man überhaupt diese Kolonialmächte und diese Kolonialherrschaft legitimiert, Kolonialmächte sind offiziell eigentlich gestorben. Natürlich kann man heute von Neokolonialismus und so weiter sprechen und von anderen Arten der Machtausübung. Aber was könnten eigentlich die Motive sein?
Also ich glaube, die Motive sind einfach die Bewahrung von Privilegien. Das ist sozusagen das Motiv, das durchgängig ist, wenn es um Rassismus geht. Ich glaube, besonders virulent wird es dann, wenn es eigentlich die Emanzipation der Gruppe, die jetzt diskriminiert wird, ansteht. Also wenn wir uns anschauen, im Süden der USA gab es einen ganz starken Ausbruch von Rassismus, auch gewalttätigen Ausbruch, als es eigentlich klar war, dass die Afroamerikaner sich emanzipiert haben oder gerade davor stehen, sich zu emanzipieren. Wenn wir uns anschauen, die Vernichtung des europäischen Judentums passiert genau dann eigentlich, als es eigentlich klar war, dass die Juden Teil Europas sind, sich emanzipiert haben auch und auch die gleichen Rechte haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass, und dadurch, dass es auch um Privilegienbewahrung geht, erscheint mir das auch als logisch, dass das dann besonders eruptiv ist und besonders dramatisch wird, in dem Augenblick, wo eigentlich sozusagen die Privilegien erst in Gefahr treten. Wenn wir uns jetzt das in Sachen Islam anschauen, dann war das natürlich noch kein Problem, als die Putzfrau ein Kopftuch getragen hat. Ja. Aber wenn jetzt die Lehrerin ein Kopftuch trägt, dann ist das erstens mal für mich als vielleicht als Lehrer Konkurrenz, ja, und dann wird das erst bedrohlich und dann habe ich auch erst den Anstieg.
Mhm. Und auch vorher haben wir also von Herrn Diaf, der auch gesprochen hat über oder den Etienne Balibar zitiert hat, der eben von einem Rassismus spricht, der auf die Differenz beruht. Und es gibt auch jede Menge Wissenschaftler, die von einem Kulturrassismus sprechen heutzutage und weniger eben von diesem Rassismus, der auf eine Rasse zurückzuführen ist, sondern mehr auf die Religion, auf die Kultur. Was unterscheidet diesen Kulturrassismus von dem anderen?
Also eigentlich ist auch die es gibt auch keine Rassen. Also wir wissen heute, dass das Quatsch ist. Wir sind einfach nur darauf konditioniert, auf phänotypische Sachen zu reagieren oder auf Hautfarbe oder etc. Im Prinzip ist das eine Konstruktion. Die eine ist sozusagen biologistisch. Die sagt, dieser Mensch ist von seiner Biologie her und von seiner Genetik her in dieser Art. Und die andere Form sagt, der Mensch ist sozusagen vielleicht als Mensch sozusagen Tabula Rasa, aber durch seine Kultur, seine Religion, seine Prägung etc. ist er sozusagen inkompatibel mit uns oder ist ganz anders als uns, als wir. Und ich glaube, die Verwirrung auch gerade im deutschsprachigen Raum ist ziemlich groß, weil einfach durch den Holocaust und den Nationalsozialismus die Fokussierung auf den biologischen Rassismus sehr stark ist. Die ist in anderen Ländern, in Großbritannien mittlerweile überhaupt nicht mehr zum Beispiel der Fall. Wir sind da sehr darauf fixiert, auf den biologischen Rassismus, und es ist oft sehr schwer dann zu erklären, warum ist überhaupt sozusagen Islamfeindlichkeit ein Rassismus. Und deswegen wurde auch dieser Begriff kultureller Rassismus überhaupt geschaffen, um zu erklären, warum auch dieses Phänomen da dazugehört.
Dankeschön. Ich würde jetzt eigentlich gerne mehr wieder zurück zur Praxis kommen und auch die Frage stellen, wie man eigentlich mit Rassismus umgehen kann. Ich weiß von Simon, dass er da fast täglich Hassmails kriegt, und mich würde interessieren, was natürlich nicht lustig ist, aber mich würde wirklich interessieren, wie du einfach mit sowas umgehst, dass Menschen, die einfach einen Hass gegen dich hegen, weil du einfach in der Antirassismusarbeit tätig bist oder weil du einfach nur anders ausschaust, dich mit diesen Nachrichten überfluten. Wie gehst du damit um?
Es gibt nicht nur Hassmails, es gibt auch Morddrohungen. Ja? Deswegen auch bei mir, wenn jemand mich anruft, wenn die Nummer unterdrückt ist, hebe ich nicht ab. Einfach. Ja? Aber ich bin ganz cool diesbezüglich. Ich sage erstens, wir Menschen haben alle Vorurteile. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist entscheidend. Das heißt, natürlich bekomme ich Hassmails, natürlich bin ich auch sehr aktiv im Medienbereich und schreibe sehr, sehr viel, manchmal auch sehr, sehr, ich benutze auch dieselben Waffen wie die Rassisten, ja, um genau das zu bekämpfen. Wie man reagiert ist, ich habe Kinder, ja, und sie lesen das auch in den Medien, sie sind manchmal glücklich darüber, dass man das darüber schreibt, dass man das thematisiert, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr, sehr schwer zu akzeptieren, wenn man am Abend zurück nach Hause kommt und die Tochter fragt, okay, wie war denn Tag heute, und ich habe das im Radio gehört. Dann will ich nicht, dass sie ins Bett mit solchen negativen Meinungen geht, sondern einfach bis morgen warten wir. Ja, dann kann ich zumindest darüber erzählen. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich sage, die mich ob auf Twitter oder auf Facebook oder in verschiedenen Beiträgen attackieren, okay, die haben ein Problem, ich habe kein Problem. Ja, ich bin ganz cool und ich nehme das wirklich ganz, ganz, ganz cool. Natürlich ist es manchmal extrem schwierig, wenn ich mich erinnere, 2009, mit dem sogenannten, mit der Süßspeise M im Hemd, dass ich innerhalb der Kronenzeitung eine Woche lang wirklich fertig gemacht worden bin oder in der Tageszeitung heute, dann sage ich, ich habe zumindest eine Diskussion provoziert. Das heißt, mein Ziel ist eigentlich, dass wir über diese Sache reden. Ab dem Zeitpunkt, wo wir das unter dem Teppich kehren, ist es klar, dass morgen nur die nächste Bombe kommt. Das heißt, reden wir über diese Tatsache. Das letzte Beispiel ist, ich habe vor drei Tagen in der Presse einen Kommentar geschrieben, und dann bekomme ich auf Facebook eine sehr, sehr, sehr beleidigende E-Mail, und ich habe den Herrn eingeladen. Ich habe gesagt, okay, Sie sind so negativ orientiert, dann lade ich Sie ein. Kommen Sie zu mir, wir reden darüber. Der hat geschrieben, er wird nie mit einem Schwarzen reden. Ja, dann habe ich gesagt, okay, Sie sind noch nicht in der Lage. Dann lassen Sie uns dann die Arbeit weitermachen. Ja, das heißt, es gibt verschiedenste Taktiken, ja, wie man reagieren kann. Und ich sage immer, diese Arbeit, die ich mache, Ich bedanke mich auch bei allen österreichischen NGOs, die mitgestalten. Ja, der Baruch ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund. Und wir wissen ganz genau, so, wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen, sind wir wirklich ausgeliefert. Und deswegen ist es wichtig, dass die Arbeit von Politikern, die sich im Antirassismusbereich engagieren, dass diese Arbeit auch für uns in der NGO-Szene oder in Grassroots-Bewegungsszene sehr wichtig sind. Weil wir wissen, wir machen das nicht alleine. Es gibt viele Menschen, die mit uns sind, die unsere Rücken stärken. Ja, wir sind die Lokomotiven, aber wir brauchen manchmal auch sehr, sehr viel Strom, damit wir fahren können. Ja, genau.
Dankeschön. Ich lade Sie im Publikum auch herzlich dazu ein, falls Sie Fragen haben oder irgendwelche Anmerkungen oder Erfahrungen, die Sie mit uns teilen möchten. Wir haben nur mehr 7 Minuten. Ja.
Ja, ich möchte kurz zum Eingehen am Beginn, wo gesagt worden ist, das Beispiel an der Diskotheken. Also es ist doch so, dass es einige Anzeigen gegeben hat, die auch tatsächlich durchgegangen sind. Das heißt, wo Disco-Besitzer verurteilt worden sind, aber man muss dazu sagen, sehr selten. Warum? Erstens einmal, Rassisten sind feige. Das heißt, es wird dann nicht gesagt, die Migranten dürfen nicht hinein aufgrund ihrer Abstammung, sondern es gibt Ausreden. Also das ist typisch für Rassisten, dass sie ja dann zu feige sind, auch dazu zu stehen. Zweitens, Rassisten sind auch niederträchtig. Sie lassen die Arbeit dann sogar von den Migranten selbst machen, weil die Türsteher, die angewiesen sind, die Migranten nicht hineinzulassen, sind Migranten. Das muss man einfach sehen. Von daher ist es schwierig, da an die heranzukommen. Ein drittes Problem ist, dass das noch immer so als Kavaliersdelikt, überhaupt dieser Rassismus in Österreich noch als so ein Kavaliersdelikt gesehen wird. Das heißt, es kommen zwar die Polizisten, oder kommen nicht, aber wenn sie kommen, dann sagen sie, wegen dem, das zahlt sich ja gar nicht aus. Das erfahren auch wir in der Volkshilfe immer wieder bei Asylwerberheime, wenn es zu Drohungen kommt, dass eher gesagt wird, was soll denn das schon? Das ist ja, braucht man nicht so ernst nehmen. Auch in der Antifa-Arbeit erfahren wir das immer wieder, dass viele Übergriffe nicht zu Anzeigen kommen, weil gesagt wird, das ist ein Kavaliersdelikt, das zahlt sich gar nicht aus. Die Strafen sind dann so hoch, das kann man ja denen gar nicht antun, denen Faschisten und Rassisten, die das Verbrechen gemacht haben. Also da bin ich, wie der Musa gesagt hat bei ihm, da ist Aufklärungsarbeit wichtig und da ist unsere Arbeit als NGO, als Zivilgesellschaft wichtig. Aber eine Frage nur an euch, kurz. Es ist viel geredet worden, Anti-Islamismus oder anti-islamischer Rassismus, Antisemitismus. Ein wenig abgegangen ist mir eine Gefahr, was ich in Europa sehe, der Antiziganismus. Wie seht ihr die Gefahr und was können wir als Zivilgesellschaft dagegen unternehmen?
Ich kann aus meinem Engagement mit dem Roma und Sinti in Wien auch reden. Es gibt ein Projekt in Bezug auf das Z-Wort, initiiert von Harry Stoiker. Und ich habe voriges Jahr daran teilgenommen, weil ich einfach der Meinung bin, wir können nur gemeinsam halten, gemeinsam diese rassistische Diskriminierungsformen bekämpfen. Es geht hier nicht darum, weil ich ein Schwarzer bin, dass ich das nicht machen darf, weil der ist ja auch nicht schwarz, sondern es geht hier um eine ganz klare Haltung in Bezug auf das Menschensein. Ja? Wir sind alle Menschen und ich glaube, alles, was Menschen erniedrigt, müssen wir das bekämpfen. Es gibt da keine, ich denke nicht einmal darüber nach, ich denke nicht darüber nach, weil der Mensch ein Mensch ist. Ja? Und wir müssen das tun. Und es gibt verschiedensten, genauso wie im Bereich Homophobie. Ja? Ich komme aus einem Kontinent, wo die Homophobie so weit verbreitet ist. Ja, manchmal muss ich auch innerhalb meiner eigenen Community bekämpfen, ja, damit die Leute verstehen, was das ist. Wir können nicht gleichzeitig sagen, wir kämpfen gegen Rassismus und gleichzeitig sind wir die Homosexuellen diskriminieren. Das geht nicht. Ja. Es geht hier um eine Grundhaltung und ich glaube, dass wir das einfach ohne nachzudenken bekämpfen müssen. Das ist meine Haltung.
Applaus
Ich habe vor kurzem mit einer Mediatorin, also sie arbeitet als Schulmediatorin vom Romano-Zentrum geredet. Und sie hat erzählt, dass die Roma-Community auch ein großes Problem hat damit, dass die Leute so weit eingeschüchtert sind, auch überhaupt zu ihrer Ethnie zu stehen oder zu ihrer Herkunft zu stehen. Also die meisten sagen dann, nein, wir sind Serben oder wir sind Rumänen etc. Und das ist vielleicht auch für uns alle relevant, weil die andere Seite der Antirassismusarbeit ist, immer auch die Selbstermächtigung der Betroffenen, ihnen Selbstbewusstsein zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu artikulieren und sich auch vielleicht zu wehren gegen den Rassismus.
Ja, ich hätte es in der letzten Folie noch als Beispiel gehabt, also das Z-Wort zum Beispiel, also wie diskriminiert wird, man kennt das von Jugend an, mir wurde das selber auch so zugeschrieben, hey du, Z und so weiter und so fort, wenn man nicht wusste, wo man mich hinstecken soll. Ich selber habe teilweise auf Konferenzen, auf Tagungen, aber auch auf Reisen auch Roma kennengelernt, zum Beispiel muslimisch-türkisch sprechende Roma in Westthrakien, in Griechenland, aber auch in Bulgarien oder eben auch in Zypern. Und was ich noch erlebt habe in der Zeit, wo ich jetzt in Deutschland war, was mich überrascht hat, aber es ist auch das, was manchmal mein Thema ist, dass innerhalb von sogenannten Migranten-Communities eben noch einmal selber Rassismus anzufinden ist. Und da ist es eben so, dass momentan aus Bulgarien Muslime kommen, mit oft türkischsprachig, aber die Roma sind und die dann zum Beispiel keinen Einlass gefunden haben in Moscheen und deswegen ihre eigenen Moscheen in Deutschland, NRW errichtet haben. Ich habe dann mit einem Kollegen bei mir auf der Uni gesprochen, habe gesagt, also was ist da los? Und er hat gesagt, ja, du musst verstehen, also wo die hinkommen, da sieht es dann aus auf der Straße, die Prostitution nimmt zu und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, komisch, also das sind genau die Vorurteile, mit dem also eure Community sozusagen, eure türkischsprachige Community vor einigen Jahrzehnten selber zu kämpfen hatte. Ja. Also Rassismus ist insgesamt eine Krankheit und leider ist es auch so, dass die selber von Diskriminierung betroffen sind, deswegen nicht automatisch davor gefeit sind. Also das ist was mich stört und ich habe konkret in Warschau voriges Jahr jemanden kennengelernt, der ursprünglich aus Indien ist, in Tschechien jetzt lebt und dort arbeitet und der hat mir auch Sachen erzählt, also die mich erschreckt haben, dass man zum Beispiel bei Roma-Frauen, ohne sie zu fragen, beziehungsweise man hat ihnen einfach einen Wisch zum Unterschreiben gegeben, dass man die einfach sterilisiert hat, damit die keine Kinder mehr bekommen. Also in Osteuropa dürfte dieses Problem, also diese Diskriminierung von Roma noch viel größer sein. Ich habe es auch bei einem Schüler erlebt, also die sich selber in Mazedonien als Ägypter bezeichnen, also von ihrem Selbstverständnis her. Und der dann eben auch oft als Z beschimpft worden ist von den eigenen Mitschülern und so weiter und so fort. Also mir ist dieses Problem auf jeden Fall bewusst. Ja.
Dankeschön. Wenn man auch anschaut im Rassismusreport vom Verein ZARA, Zivilcourage und Antirassismus, sind, also ich glaube, mehr als 40% der dokumentierten Vorfälle am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, da ist es auch sehr wichtig, Zivilcourage anzusprechen, weil das in Österreich auch leider immer seltener anzutreffen ist, dass wenn jemand im Bus beschimpft wird oder auf der Straße oder am Arbeitsplatz, dass man den Mut aufzeigt, aufzustehen und etwas zu sagen. Also das ist auch eine Sache, die auch also wirklich selten vorzutreffen ist und ich stehe manchmal in der U-Bahn in Wien und sehe, wie jemand beschimpft wird und warte eigentlich nur darauf, dass irgendwer aufsteht oder irgendwer was sagt. Also das geht wirklich schon so weit, dass nur mehr wirklich Handgreiflichkeiten zu sehen sind und da muss man auch sagen, dass es einfach wichtig ist, dass man einfach den Mut auch aufbringt, was zu sagen. Ja, bitteschön. Ja, hinten, umdrehen. Na, geht schon.
Branko Bratić ist mein Name, Österreicher, sehr klar, weil ich bestimmte Vorteile durch Staatsbürgerschaft, sagen wir so, ergattern könnte. Wohnung, Landesdarlehen, solche Sachen. Also schon da fängt ein bisschen diese Benachteiligung, das muss ich schon sagen. Das sind die gleichen Fonds, wo die Leute einfach, alle arbeitenden Leute anzahlen müssen, aber nicht jeder kann auf diese Fonds zugreifen. Und je nachdem, wer gerade zuständig ist, spitzt sich die Lage zu. Ich darf nicht verallgemeinen, sehr klar, aber ich gehe vom Innenministerium. Mit Ausnahme von Kaspar Einem waren fast alle Minister irgendwie Populisten und zum bestimmten Zeitpunkt haben sie genau so reagiert. Sagen wir, damals die Afrikaner als Drogendealer und in letzter Zeit war das mit Streikend in der Kirche. Und sie müssen davon ausgehen, dass jeder Asylant Ausländer ist. Ausländer, aha, das sind diejenigen, die in unserer Umgebung sind. Und wenn die auf irgendeine Art und Weise negativ angesehen werden, das hat Auswirkungen auf alle uns, die Ausländer sind. Und besonders stark auf die Leute, die sich von außen, also gleich von Anfang an unterscheiden, von uns unterscheiden. Ich gehe davon aus, so, von der Haarfarbe. Na, oder Kopftuch, das ist ganz egal. Und das ist schon ein Merkmal, wo man gleich diese Vorteile ziehen kann gegenüber anderen. Ich will euch nicht mehr belasten, weil da in der Küche habe ich schöne Sachen gesehen.
Ja, gleich.
Und
danke.
Ich gebe Mikrofon weiter. Also ich würde Politik in Pflicht nehmen, auch.
Ja. Mhm. Da gibt es noch eine Wortmeldung. Ja.
Ich möchte ganz kurz noch einmal was dazu sagen zu meinem Namen. Mein Name ist Diaf. Ich bin die Mama von Musa. Und ich habe sehr viel Rassismus erlebt. Auch ich als Person. Vor mir wurde ausgespuckt. Ich wurde als Negerfrau bezeichnet. Ich musste immer in die Schule laufen, weil meine Kinder waren immer schuld. Meine Kinder waren die Zigeunerkinder, die sind über die Wiese gelaufen, die anderen Kinder nicht. Also ich habe da sehr viel erlebt. Und zu meinem Namen dazu, mein Name ist Diaf und vor ein paar Jahren habe ich meinen Mädchennamen Rot wieder dazugenommen. Und ich werde jetzt überall anders behandelt. Früher wurde ich immer gefragt, woher kommt denn der Name, woher kommen denn Sie? Also genau dasselbe irgendwie. Und jetzt habe ich den Doppelnamen, jetzt fragt mich keiner, ich werde gut behandelt. Allein nur durch den Namen. Also ich könnte so viel erzählen, aber ja, das wollte ich noch dazu sagen. Das ist auch die andere Seite, wenn man mit einem Mann verheiratet ist, der aus Ausland kommt. Also dass man als Frau hat man es dann auch nicht leicht. Jetzt wissen wir mal die andere Seite.
Dankeschön.
Ich möchte mich einfach nur als Mutter noch dazu schließen, also Mutter zwei Linzer Kinder. Und es ist traurig, wie die Linzer Kinder, die Muslime sind und auch durch Name einfach bemerkbar ist, dass einfach Ausländer sind, von Aussehen überhaupt nicht. Aber es reicht nur Nachname. Die Kinder werden nicht in Linzer Disco reingelassen. Bitter, traurig. Und allein nur dann, wenn der Ausweis zu zeigen ist. Und als Mutter ist es echt sehr, sehr traurig, in Wien zu leben. Und vor allem auch als Muslim, weil die Kinder spüren es, dass anders sind. Ja. Und diese MMMs, sie bekommen ja der vierte M dazu, die nennen sie jetzt mit 4M, MMM. Das heißt Mensch, Muslim mit Migrationshintergrund im Vergleich mit Moms ohne Migrationshintergrund.
Aha. Okay, Wahnsinn. Dankeschön. Jetzt,
Ja, es passt gerade dazu, zu der Frau Diaf. Ich habe erlebt, wie es der Frau Diaf damals gegangen ist und habe vor 40 Jahren mit ihr die erste österreich-afrikanische Gesellschaft gegründet. Ich habe einfach gemerkt, dass da Hilfe notwendig ist, dass da Solidarität notwendig ist. Und das freut mich, das ist halbwegs gelungen. Ja, und weil ich gerade von Afrika spreche, möchte ich sagen, ich war vor einigen Wochen, 3 Wochen wieder in Afrika. Ich habe Burkina Faso, Ghana, Togo und Benin bereist und bin als Österreicher überherzlichst empfangen worden. Ich habe nicht einmal 1 Promille negative Erfahrung gehabt, dass ich irgendwo angeschaut worden bin. Ich habe einen Spaß gehabt und ich habe alle, die dort waren, wie Brüder und Schwestern empfunden. Also das war einmalig klasse. Das wollte ich dazu sagen.
Dankeschön. Ja, bereichen Sie vielleicht das Mikrofon? Genau. Vielen Dank.
Also ich würde gerne etwas über Rassismus und den Islamfeindlichkeit in der Jugend was sagen. Also ich bin selbst islamisch geprägt und in meiner Klasse geht auch eine Dunkelhäutige und ich glaube, die Jugendlichen merken das gar nicht, wenn sie das N-Wort benutzen oder also wenn sie jemanden damit beleidigen, weil in den Medien und alles wird das so präsentiert, dass sie es sagen müssen, zum Beispiel in diesen ganzen Pop-Musiken und alles wird das ja oft häufig verwendet und wird ja nicht zu einem Trend, was die Leute eigentlich gar nicht so richtig realisieren, was sie da reden. Sie merken gar nicht, wenn sie Leute beleidigen oder sie nehmen das eigentlich gar nicht wahr. Sie schließen sich eigentlich nur der Gruppe an, anstatt zum Beispiel, also ich selbst bekomme es mit, wenn die Leute... Sie sagen immer, ja, ich respektiere den Islam oder so, aber man merkt schon, dass sie es nicht hintertragen und so ab und zu es diskriminieren sozusagen. Und ich persönlich finde es schade, dass die Leute nicht selbst nachdenken und ihre eigene Meinung bilden, sondern von irgendwo Medien oder von ihren Eltern oder so geprägt sind und sagen, nein, das ist schlecht und ja, das wollte ich.
Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, ich wollte auf einen Aspekt eingehen, das Baruch erwähnt hat. So wie ich das verstanden habe, eigentlich von diesem Eurozentrismus der Wissenschaft. Quasi wir sind die Wissenschaft, das war das Stichwort. Und auch Frage an Herrn Professor Weidenholzer weiterhin, vielleicht auf die Uni zu lenken, weil ich studiere die Sozialwirtschaft an der JKU in Linz. Und bin mit der Erwartung gekommen, da ich Vergleich mit Bosnien gezogen habe. Ich komme aus Bosnien, habe ich ein Jahr Gymnasium gemacht. Und wir haben eigentlich die Errungenschaften beziehungsweise das, was andere Kulturen erreicht haben, in Bosnien gelernt. Das heißt, wir haben von der persischen, von der indischen, von China haben wir was gelernt. Das heißt, im Grunde genommen, diese Öffnung beziehungsweise, wenn ich so sagen kann, Pluralität der Wissenschaft an der JKU vermisse ich sehr. Ich habe auch mit einem Englischprofessor gesprochen, der aus USA kommt und eigentlich im Rahmen meines Studiums nur zwei Vorlesungen halten kann. Das heißt, im Grunde genommen, diese Internationalisierung der Uni ist sogar in Englisch auch sehr beschränkt. Gibt es da gewisse Bestrebungen, wie man eigentlich die Öffnung der Lehre sozusagen auch an der JKU, wenn wir jetzt konkret darüber sprechen, Sie sind auch der Vortragende an der JKU, forcieren kann, wie man das verbessern kann, weil alles, was wir bisher gelernt haben, dreht sich irgendwo rund um Zentrum Europas. Die Sozialwissenschaftler, die genannt werden, sind meistens aus diesem Raum, ein bisschen was von USA, aber da hört schon die Geschichte auf. Das heißt, hier in Linz lernen wir an der JKU so wenig von den Kulturen der anderen Völker, von den Errungenschaften der anderen Völker, auch von den Errungenschaften von Islam, wenn man das jetzt so konkret ansprechen. Das heißt, die Frage an dich zuerst und an Sie vielleicht weiterhin.
Ich glaube, der Eurozentrismus ist natürlich ein allgemeines Problem und das ist auch, das fängt auch schon in der Schule an, dass man sozusagen einen ganz engen Blick hat auf Geschichte. Ja? Also was ist Geschichte? Geschichte ist, fängt an sozusagen in der Rom, Griechenland etc. Also die Kultur und die Geschichte, in die man sich selbst hineinsetzt. Ja? Und ich denke, was hier passieren muss, ist auch ein Wandel. Es gibt sozusagen gesellschaftlichen Wandel. Es ist die Gesellschaft nicht mehr so homogen, wie sie eine kurze Zeit mal war, zumindest. Und das heißt, da muss man auch darauf Bezug nehmen, natürlich. Und das ist etwas, was noch nicht passiert ist. Ich denke, die Schulbuchaktion von Simon geht auch genau in die Richtung, auch das zu hinterfragen, was sind die Lehrpläne auch, was sind die wie weit sozusagen entspricht das irgendwie unserem Wissensstand, der ein bisschen doch universeller ist mittlerweile. Ja.
Dankeschön.
Noch jemand?
Ja? Zum Eurozentrismus, also ich glaube, auch die Diskussion, ich habe eingangs gesagt, dass es quasi eine europäische Grundrechtscharta gibt und das finde ich eigentlich ganz was Wichtiges und einen wichtigen Prozess, der erst in den letzten Jahren erreicht worden ist, aber es ist auch irgendwo eine Falle, wenn man uns quasi eine Neuauflage eigentlich dieser kolonialistischen Weltdeutung ist, dass man uns eigentlich schon wieder als Auserwählte nur den Menschenrechten und nur wir den Menschenrechten verpflichtete Region darstellen. Also das ist ein bisschen die Gefahr und das ist, glaube ich, das Problem, warum das nicht funktioniert. Warum trotz einerseits einer deklamatorischen Klarheit gleichzeitig also die Realität ganz andere ist. Da sehe ich also das Problem, das eigentlich nur dann aufgelöst werden kann, was das passiert, was ihr macht, Simon, so, also dass man wirklich dass man wirklich gesellschaftliche Strukturen das Thema aufgreifen. Nur dann, wenn das ein Diskurs wird, wenn das auseinandersetzt. Und darum ist es, glaube ich, auch wichtig, dass das nicht ist, einfach nur das Ministerium macht, ja, und nicht die Regierung und nicht die Politik, sondern wenn das wirklich alltägliche Auseinandersetzung wird, Diskussion wird mit Aufs und Abs und so weiter, dann wird sie das auflösen können. Ja? Also insofern stimmt mir das optimistisch, zwar ganz ein kleiner Schritt, ja? aber letztlich ist es die einzige Möglichkeit, dieses Dilemma aufzulösen. Sonst kommen wir in die gleiche Falle und wir behaupten wieder irgendwas, wie auserwählt wir sind und in Wirklichkeit stürzen wir damit auch ab. Ja? Aber nur zur JKU, nur, also ich glaube, bei der JKU trifft natürlich das alles, JKU kennen alle, ja? Mhm.
Johannes Kepler.
Ja, aber vielleicht die Nicht-Linzer wissen das vielleicht nicht so bedeutend ist sie dann auch wieder nicht. Ja? Aber ich glaube, was an der JKU passiert, das hängt auch damit zusammen, weil das halt natürlich in Europa ist, aber viel mehr, glaube ich, hängt es mit dieser ökonomischen Verengung zusammen, dass eigentlich halt nur mehr das zählt, was quasi jetzt ökonomisch verwertbar ist. Darum hat man zum Beispiel, also wie ich seinerzeit da aktiv war in der Lehrgestaltung der Lehre, haben wir ein Ziel gehabt, dass man mindestens 3 Sprachen lernen sollte. Ja? Also die Idee, ein Europäer muss 3 Sprachen sprechen, das ist jetzt weg, wenn man sagt, man braucht eigentlich das nicht. Ja? Man braucht auch als guter Ökonom, braucht man nur Englisch aus, ja. Also wozu soll man Französisch, Italienisch oder was immer lernen oder Tschechisch oder so, ja. Oder Türkisch, das kommt an der JKU nicht vor, ja. Mhm. Aber also das ist so diese ökonomistische Verengung eigentlich des Wissens, dass da nur mehr ganz wenig Verwertbares überbleibt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, warum auch die Sozialwissenschaften insgesamt zurückgestutzt werden. Und da ist natürlich dann die eurozentrische Sichtweise im Vordergrund, aber am liebsten hätten wir das auch nicht. Also ich würde das eher so sehen, aber was ja nicht heißt, dass ich das akzeptiere. Aber die Universität ist weiter denn je von dem Ideal einer Universität entfernt.
Dankeschön. Ich würde jetzt leider die Diskussion beenden. Wir haben noch fahren also draußen da im Buffet und natürlich sind wir hier dann, solange Sie mit den unterschiedlichen Leuten da sprechen wollen. Ich würde nur die Diskutanten um ein Schlusswort bitten. Ein Schlusswort ihrerseits und
als Schlusswort vielleicht, ich würde gerne den Antirassismus ein bisschen entmoralisieren. Das heißt, natürlich ist das moralisch verwerflich, Rassismus, aber es ist nicht so, dass wir nur die Rassisten haben. Da möchte ich ein bisschen Einspruch erheben, sondern Rassismus ist ja etwas, was wir selbst reproduzieren die ganze Zeit, weil wir geprägt sind von Rassismen, auch die wir tradiert bekommen haben, die wir sozialisiert bekommen haben. Vielleicht auch ein bisschen eine Unaufgeregtheit auch reinzubekommen und zu sagen, müssen sich Dinge verändern, wir müssen uns aufmerksam machen auf Dinge, gegenseitig auch. Und vielleicht auch sozusagen ein bisschen ein Stück Moral zurücknehmen, ja, und ein bisschen pragmatisch damit umgehen, um auch sozusagen weiterzukommen, auch vom Fleck zu kommen. Vielleicht das ist Dankeschön. Mein Schlusswort.
Vielen Dank.
Ja, ich würde einfach sagen, ich habe schon längst aufgehört, in Bezug auf Antirassismus mich nur auf die Politik oder auf Institutionen zu berufen oder nur zu sagen, naja, warten wir ab, was sie machen. Ich glaube, jeder von uns ist dafür verantwortlich, was in unserer Umgebung passiert. Und wenn wir nur die Schulbücher sehen oder nur das Essen sehen, wenn wir jetzt in Bezug auf diese sogenannte Lebensmittel auch betrachten, ist jeder von uns dafür verantwortlich, was er oder was sie isst. Und ich glaube, die kein Wissen haben, können andere kontaktieren, die ein Wissen haben, damit wir gemeinsam einfach die Gesellschaft verändern können. Und ein wesentlicher Punkt auch in unserer Arbeit in den letzten 2-3 Jahren ist der Islam. Wir haben bemerkt, dass in Österreich in Bezug auf verschiedene Projekte, die wir machen, dass in Bezug auf eine ganz klare öffentliche Aufgabe unserer Arbeit um den Islam eigentlich innerhalb der Gesellschaft um die Islamophobie innerhalb der Gesellschaft zu bekämpfen, haben wir bemerkt, dass viele einfach eine gewisse Angst haben. Ja, wir kennen uns nicht aus, wir wollen nicht mitmachen. Und deswegen haben wir sehr, sehr, sehr stark in den letzten 2 Jahren eine Aufgabe gehabt, den Islam, sagen wir, innerhalb der österreichischen Gesellschaft ganz emotionslos zu diskutieren. Weil wir der Meinung sind, wir können nicht in einem Land leben, wo wir mehr als 500.000 Muslime haben und genauso tun, als ob sie nicht existieren würden. Es geht einfach nicht. Wir müssen auch einen Punkt, eine ganz klare Linie schaffen, indem wir sagen, wir sind alle Österreicher und Islam ist in Österreich seit 102 Jahren daheim. Wir müssen das einfach so akzeptieren, wie es ist. Und wir müssen alle bekämpfen, die in Bezug auf den Islam irgendwelche feindliche Meinungen äußern. Und wir können uns heute in Bezug auf die Zukunft dieses Landes uns nicht wirklich leisten, so eine diskriminierende Art und Weise gegenüber Millionen von Menschen zu äußern, ohne etwas zu tun. Und das heißt für mich persönlich, heißt es, bitte in den Schulbüchern schauen, Engagement zeigen und in Bezug auf Österreicherinnen und Österreicher, die Muslim sind, sehr, 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 sehr aufmerksam sein, weil sie eigentlich aktuell die diskriminierendste Gruppe ist, meiner Meinung nach. Danke.
Schlussworte? Ja, also um das Thema, das wir gerade heute diskutiert haben, um dieses Problem weiter angehen zu können und zu müssen, braucht es diese ganzen Initiativen wie eben Veranstaltungen wie diese hier, wo eben drüber geredet wird. Dann eben Aktionen, wie sie zum Beispiel Simon Inu macht. Also das finde ich zum Beispiel besonders wichtig, diese Schulbuchaktion. Ich weiß selber noch aus dem Geschichte- und aus dem Geografieunterricht, dass ich manchmal das Gefühl hatte, jetzt muss ich rausgehen. Ich habe das auch gemacht, ja, weil es einfach unangenehm und unerträglich war. Nur durch dieses Neuverhandeln und wenn wir als unter Anführungszeichen Minderheiten oder als Minderheiten wahrgenommene Menschen versuchen, unseren Standpunkt klarzumachen, können wir vielleicht einiges in der Gesellschaft erreichen. Ich habe auch das Gefühl, es hat inzwischen geholfen. Ich erinnere mich an die letzte Diskussion mit Clara bei Puls 4, glaube ich, war das, ja. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich es nochmal erlebe. Bei der Kronenzeitung habe ich es damals schon erlebt. Aber ich hätte mir niemals gedacht, dass sich jemand von einer rechtspopulistischen Partei hinsetzt und Sarrazin dann auch noch dazu und sagen wird, dass das N-Wort eigentlich nicht mehr zu verwenden ist. Also das hat mich sehr überrascht. Ja. Und das ist, glaube ich, das sind die Früchte des Erfolgs, die durch solche Initiativen, durch den Einsatz von einigen wenigen, wie Simon Inu, Baruch Wolski und so weiter und so fort, dann eben, das sind die Früchte, die geerntet werden können und deswegen auch Gratulation und danke an Damir Saracevic und seinem Team vom ZD, dass sie diese Veranstaltung hier mit gemacht haben.
Ja, dann bleibt mir auch nur mehr, mich bei Ihnen allen zu bedanken für Ihre Anwesenheit und Ihre Teilnahme. Ich würde darauf hingewiesen, nochmal zu sagen, wo das Buffet ist. Sie gehen einfach da geradeaus raus und dann links und dann sehen Sie es. Es gibt auch einen Bücherstand. Und dort können Sie auch DVDs erwerben, genau, mit interessanten Filmen. Dankeschön und schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.